Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Es ist Mittwochabend und es ist der erste Mittwoch nach einer zweiwöchigen Feiertagspause. Weihnachten, Neujahr, die Herren sind uns abgegangen, aber es ist da einiges passiert in den zwei Wochen, naja, wo ihr nicht da wart.
Absolut.
Ich habe irgendwie das Gefühl, die Republik hat sich ein bisschen verändert.
Schaut so aus.
Nicht zur Freude des Josef Czab.
Nicht ganz.
Zur ganz großen Freude des Peter Westenthaler. Wie ich immer sage, das Orakel von Favoriten hat zugeschlagen. Der ist ja heute wahrscheinlich nicht einzubremsen. Er grinst ja jetzt schon über das ganze Gesicht, wie ein Hutschpferd, könnte man sagen. Also das wird eine tolle Sendung heute, denn so eine Ausgangssituation haben wir schon lange nicht gehabt. Wir gehen zwei Wochen nicht ins Studio und alles ist ganz anders. Ja, die Republik ist neu erfunden. Der Peter Westenthaler wird uns erklären, wie. Und der Josef Czab wird uns erklären, ob man das noch verhindern kann. Josef, ich muss bei dir anfangen.
Ja.
Wir haben diese Sendung beendet mit einem Jahresrückblick, in dem du uns erklärt hast, der Herbert Kickl wird nie Kanzler werden, hast du gesagt. Unter anderem, weil er nicht wie ein Kanzler ausschaut, aber auch, weil er nicht das Format hat und weil es sowieso nie dazu kommen wird. Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt, Josef, oder?
Ja, es waren gewisse Dinge absolut nicht vorauszusehen. Erstens mal, dass die drei, wie hat der Franz Fischler gesagt, sehr talentiert waren die drei Parteien beim Verhandeln nicht. Ja. Ja. Wenn das so ist, wie es der Franz Fischler beschrieben hat, dann scheint er nicht ganz unrecht zu haben, weil das Ganze ist eben nicht zustande gekommen. Können wir dann noch aufarbeiten, warum. Aber jedenfalls war es völlig logisch, dass ab dem Moment, wo die drei dann nicht zusammengekommen sind, dass dann eben die andere Alternative möglich ist. Der Bundespräsident hätte sich einiges erspart, wenn er gleich von Haus aus die stärkste Partei betraut hätte mit dem Versuch, eine Regierung aufzubauen. Das hat er nicht gemacht. Dafür hat er jetzt dann, nachdem auch die ÖVP diesen Schwenk durchgeführt hat, über den man noch lange nachdenken und noch lange diskutieren kann.
Werden wir machen. Ja.
Aber jedenfalls haben sie den Schwenk gemacht.
Und man könnte auch sagen, Salto, rückwärts.
Ja, doppelter Salter, ja. Doppelter Rittberger, doppelter Stockerberger. Ja. Ja. Und die werden jetzt natürlich mit dem Verhandlungsprozess beginnen. Und jetzt erst wird es interessant.
Ja, aber für dich muss das ja ein fürchterlicher Tag heute sein. Jetzt musst du da sozusagen Kreide fressen und musst sagen, ich bin da zwar gesessen vor zwei Wochen und gesagt, Kickl wird nie Kanzler werden. Aber jetzt wird das offenbar doch noch, oder wird das nicht?
Nein, das war ein politischer Hypnoseversuch. Also ich habe mich hergesessen und habe versucht, an alle, die da verhandeln, dass sie sich bemühen, dass das doch noch was wird. Aber das ist aus vielen Gründen letztlich gescheitert.
Naja, viele sagen, es ist aus einem Grund gescheitert und der hat Babler geheißen. Der Babler hat das Ganze mehr oder weniger an die Wand gefahren, weil er halt ein politischer Dilettant ist.
Naja, der Fischler hat gemeint, ich zitiere den sonst in meinem ganzen Leben nicht, aber diesmal schon. Der hat das schon bei alle drei Parteien festgemacht. Aber da kann man durchaus auch davon ausgehen, dass alle Parteien, daher auch die SPÖ, einen Anteil daran hat, dass es nicht zustande kommt.
Aber dir muss ja das Herz bluten. Wenn deine Partei und der von dir immer eigentlich gegen deine innere Überzeugung verteidigte Babler, das jetzt so an die Wand fahren.
Naja.
Und deiner Meinung nach ja gleich die ganze Republik an die Wand fahren, weil für dich ist das, was jetzt kommt, nämlich eine Katastrophe, oder?
Naja, schau, ich bin ein Demokrat. Ja, als Demokrat akzeptiere ich Wahlergebnisse. Und daher habe ich auch gesagt, damals, wie die FPÖ Erster geworden ist, dann sollen die den Regierungsauftrag kriegen und aus. Ja, also ich bin Demokrat. Und als solches akzeptiere ich auch, dass es jetzt zu diesen Gesprächen zwischen den Blauen und zwischen den Schwarzen kommt. Und jetzt werden wir wirklich einmal sehen, was werden die dann wirklich konkret machen.
Das sind keine Gespräche, das sind Regierungsverhandlungen,
Ja,
konkrete Regierungsverhandlungen.
Ja, ist das. Aber trotzdem ist interessant, was die dann...
Vielleicht war das, was der Herr Babler gemacht hat, Gespräche, aber die verhandeln nicht.
Nee. Ja. Du schau, ich meine, noch einmal.
Aber jetzt sag einmal, der Herr Babler hat das an die Wand gefahren. Der hat die Republik an die Wand gefahren. Da muss dir doch das Herz bluten, bitte. Das kann doch nicht sein, dass du da sagst, das ist halt passiert.
Nein, das habe ich aber nicht gesagt. Aber du hast jedenfalls eines schon. Du hast drei Verhandlungspartner dort und man kann durchaus darüber diskutieren. Nur ein einziges konkret. konkretes Beispiel. Das Hinaufsetzen des Einstiegsalters bei der Pension, zeitgleich zu fordern, wenn gerade bei den Frauen dieser Anpassungsprozess stattfindet, dann muss ich sagen, das gehört den Neos und das gehört den Schwarzen, wenn die das gefordert haben. Also ich bin da schon bereit, das ein bisschen breiter zu streuen. Ich habe aber nicht gesagt, dass die sozialdemokratischen Verhandler übrigens in vielen Punkten eine Einigkeit gehabt haben. Ja. In vielen Punkten haben sie sogar Kompromisse zustande gebracht. In einem Punkt, und das ist meine Kritik an dem gesamten Verhandlungsprozess, ich setze mich da nicht hin, egal von welcher Partei, mache Untergruppen, die ja, dann sich irgendwie einigen.
Das ist
einigen.
Ja der Irrsinn.
Na, Moment, und die wissen aber nicht, ja. A, habe ich ein Geld dafür, für die Projekte, B, was kostet es, was wir machen, C, die entscheidendste Frage, das war bei unseren Verhandlungen ganz anders, da haben wir über Eurofighter primär geredet und haben wir geredet über viele andere Punkte, aber da ist ums Budget, um die Schulden, um das alles gegangen. Und die entscheidende Frage dabei ist, habe ich am Ende des Tages überhaupt das Geld und bei den Kompromissen, die ich dann in den Untergruppen habe, das überhaupt finanzieren zu können. Und deswegen hat der Fischler zu Recht gesagt, talentierte Verhandler waren das nicht.
Man könnte auch sagen, Dilettanten waren das, politische Dilettanten. Das ist die Meinung des Peter, oder?
Also du hast einmal mein Mitgefühl heute, lieber Josef.
Ja, dann gibt's Lust,
du hast das heute sicher nicht leicht, du hast das sehr schwer. Denn das sind schon feste Dilettanten. Also ich muss eins sagen, das musst du einmal zusammenbringen, dass du so, wie soll ich sagen, der erfolgloseste und talentbefreiteste Politiker der Zweiten Republik, das ist die Auszeichnung des Herrn Babler, schafft es, bereits am dritten Tag des Jahres, am 3. Jänner, sich zu bewerben für die Auszeichnung Dolm des Jahres. Das musst du einmal zusammenbringen. Am dritten Tag schon ist er das. Das hat er schon. Das ist in dem Jahr schon klar. Das musst du mal zustande bringen, dass du solche Verhandlungen so verhagelst, wie der das gemacht hat. Mit cholerischen Anfällen, wie jetzt berichtet wird. Mit "Ich sprenge euch alle in die Luft", Zitat aus einem Protokoll. Mit Verhandlungen, wo er plötzlich nicht erschienen ist. Ich weiß nicht, nimmt er das noch ernst, die Republik? Nimmst du am Tun noch ernst? Nimmt die SPÖ diesen Dolm des Jahres überhaupt noch ernst? Der ist doch eine Gefahr für diese SPÖ. Und Gott sei Dank mittlerweile keine Gefahr mehr fürs Land, weil der wird in den Orkus der Geschichte abtauchen in Kürze. Wir haben die SPÖ spätestens einen Tag nach der Burgenlandwahl. Meuchlings. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt tritt er an. Es ist ja eigentlich schade, an Tagen wie diesen, wo so eine hoffnungsvolle neue Regierung im Amt kommt, über den überhaupt reden zu müssen. Aber reden wir trotzdem über ihn. Jetzt ist er gekommen vor einem Jahr mit einem Putsch in der eigenen Partei, nicht gewählt von den Mitgliedern, und hat versprochen, er wird Wähler von der FPÖ zurückholen. Gescheitert, nicht passiert. Dann hat er versprochen, er wird Wähler aus dem Nichtwählerbereich holen. Nicht passiert, gescheitert. Dann hat er versprochen, er wird Nummer 1 bei den Nationalratswahlen. Nicht passiert. Meilenweit entfernt, verloren. Schlechtestes Ergebnis. Gescheitert. Dann hat er versprochen, er bringt die SPÖ, viertes Versprechen, in die Regierung. Krachend gescheitert, dank seiner Verhandlungsführung, dank seiner Strategie und seiner Choleriken. Und jetzt kommt der fünfte und für mich wohl wichtigste und entscheidende Punkt, wo er gescheitert ist. Er hat den Menschen seiner Partei versprochen, er verhindert Herbert Kickl als Bundeskanzler.
Genau.
So, fünfmal krachend gescheitert. Das Einzige, was der ist, der Babler, zuverlässig. Weißt du warum? Wenn du nämlich regelmäßig scheiterst, bist du auch zuverlässig. Nämlich im Scheitern. Das ist der Herr Babler. Und ich frage mich, welche Geister oder welche, weiß nicht, Aposteln in dieser SPÖ unterwegs sind, diesen Mann noch immer an Nummer 1 ihrer Bitte. Partei zu halten.
Welche Geister? Kehrst du da auch dazu?
Mit dem musst du kein solcher Geist mehr. Der hat doch euer komplettes Kapital verspült. Der Mann ist fertig geworden. Und na, ein Satz, bevor du kommst. Das kannst du dann gleich mitnehmen, der Beantwortung. Der Herr Babler, und jetzt kommt's. Jetzt hat er nämlich nach dem Desaster seines Verhandlungsmisserfolges auch noch die Linken in seiner Partei verkrämt. Weißt du warum? Pass auf, jetzt kommt er her und sagt vor der Nationalratswahl, ich möchte, dass die Reichen bluten, Vermögensteuer und Erbschaftssteuer. Dann setzt er sich am Verhandlungstisch, kriegt das natürlich nicht durch und sagt dann in der Erklärung, warum das gescheitert ist, sagt er auch noch, ich habe ja gar keine Vermögens- und Erbschaftssteuern gefordert. Das war gar keine Forderung von mir. Gut. Das heißt, selbst die, die das wollen, Josef, hat enttäuscht. Der Mann ist tot, mausetot.
Ist
tot.
Nicht aus deinem Mund einmal etwas härtere Kritik am Herrn Babler?
Ja, ich meine,
du hast diese Regierungsverhandlungen ja oft geführt. Du hast sie immer extrem professionell geführt. Ja. Sie stark vorbereitet. Diesen Untergruppenwahnsinn nie betrieben, zumindest nicht in dieser Form. Ja. Ich meine, der Mann ist ein Dilettant. Dreiskirchner Bürgermeister.
Eine Zumutung ist
der. Ja. Also, lass mir mal Folgendes sagen. Das, was er gerade mit den 5 Punkte gebracht hat, hat natürlich nicht er erfunden, sondern das hat eine Moderatorin bei einem anderen Privatsender am Ende des Interviews zweimal gesagt, das Interessante ist was anderes. Nein, das Ende ist was Interessantes, ist was anderes. Wenn man die Frage jemandem stellt und sagt, also der erste Platz war nicht drinnen, der Kanzler war nicht drinnen, den man nicht will, wird Kanzler, Wähler von den Freiwilligen sind nicht zurückgeholt worden und Wähler von den Nichtwilligen sind auch nicht
zurückgeholt worden. Wähler von den Grünen sind auch nicht gekommen.
Dann war die Frage in der Sendung, wie gehen Sie damit um? Und eigentlich hat er nichts gesagt dazu. Und das ist beeindruckend, weil wenn ich so eine Liste habe, muss ich eigentlich sagen, unter anderem, dass ich mich nicht durchgesetzt habe oder was auch immer der Grund war, sind unter anderem 21,1%. Und wenn ich in eine Wahl gehe und ich sage dort, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, will ich durchsetzen und ich stelle es zur Abstimmung bei der Nationalratswahl und dann kommt raus 21,1%, dann muss ich letztlich zu dem Schluss kommen, es gibt 21,1%, die es wollen. Aber deswegen mache ich es nicht zu einer zentralen Frage bei Regierungsverhandlungen, weil ich wissen muss, das werden die anderen nicht wollen und das werden die anderen nicht machen. Punkt 1. Das ist einmal der Punkt dazu. Daher, das ist schon eine Kritik dabei, falls du das jetzt hören
willst.
Ja, natürlich. Und dann kommt das Nächste, was dann dabei kommt, ist, ich will ja nicht, dass wir jetzt ein bisschen ablenken. Denn man kann über den Babler, und ich sage, es gibt ja nur den Babler, sondern
hat soll er zurücktreten, machen wir es kurz.
Nochmal, sag ja.
Soll er zurücktreten? Würde es du in so einer Situation zurücktreten?
Ich?
Ja.
Ich würde gar nicht erst in so eine Situation kommen. Ja, möchte dann nur verraten.
Und zwar wieso?
Ja, weil ich einfach.
Das ist erklärbar.
Weil du kein solcher Idiot bist, oder wie?
Erstens einmal würde ich bei Verhandlungen zuerst einmal klären, von zuallererst die Finanzierungsfrage und wie man das Budget in Ordnung bringt und wie man runterkommt von den Schulden. Und dann erst, würde ich sagen, in viel kleineren Gruppen mit viel weniger Verhandlern, also in welchen Bereichen schauen wir, dass wir uns einigen. Jetzt und haben wir Kompromisse.
Schauen wir uns in die Regierung einig.
Das sowieso. Ja. Weil wenn ich mich schon mal hinsetze zu dritt und sage, wir wollen regieren, dann muss am Ende des Tages herauskommen und das bespreche ich, bevor die Verhandlungen beginnen mit den anderen beiden, bespreche ich, und was kommt am Ende des Tages raus? Und dann muss man eigentlich, damit in der Bevölkerung nicht der Eindruck entsteht, das Ganze ist ein bisschen, wie soll man sagen, eine nicht ernstzunehmende Veranstaltung gewesen. Und dann muss ich schauen, dass ich in die Regierung komme. Du hast mich gefragt, ich habe geantwortet, so hätte ich es gemacht. Ich fange jetzt keine Personaldebatte an, da muss ich enttäuschen. Das verstehe ich schon. Ja. Das ist nicht mein, das ist nicht mein Kaffee. Also jemand, der dort sitzt und diese Liste quasi sozusagen seine Liste ist, der muss selbst wissen, wie er damit umgeht. Also ich bin nicht derjenige, der das macht.
Nicht mehr, falls ich das denn zuhöre.
Reden wir über was Wichtigeres, nicht über
den. Ja, sofort. Wir kommen gleich zum wichtigsten Thema, das es gibt, nämlich Kickl im zweiten Einstieg. Aber zuerst müssen wir noch ganz kurz eine Minute über die ÖVP reden. Ja?
Na gut.
Über die Partei, die ja ähnlich erfolgreich agiert hat wie der Herr Babler. Ja? Allerdings mit dem Vorteil, dass sie mit einem Salto rückwärts jetzt doch irgendwie in der Regierung gelandet ist. Zwar nicht als Kanzler und zwar nicht irgendwie mehr als bestimmende Kraft, aber zumindest sie sind dabei und das Justiz- und das Finanzressort werden sie ja wahrscheinlich abstauben. Also, Nehammer, ich meine, du hast ja immer gesagt, der ist weg noch im Jahr 2025.
Ich darf
ein Orakel von Favoriten. Ja. Und du hast gesagt, noch 2025 wird Kickl Kanzler sein, in der letzten Sendung. Unsere Waffe ist ja das Archiv im Wissen. So, Nehammer ist weg. Für dich ein Freudentag.
Ich habe mit dem Wolfgang Rosam am Wahlabend, 29. September, gewettet, dass Nehammer zurücktreten wird müssen und er keine Regierung bildet. Ich freue mich auf die nächste Flaschenwein, die Queen Anne Oischagun. Ich hoffe, sie kommt bald. Tatsache ist, dass das, was die ÖVP gerade macht, in den letzten 48 Stunden für niemanden in dem Land nachvollziehbar ist. Und daher Herbert Kickl völlig zu Recht sehr, sehr vorsichtig ist.
Was ist nicht nachvollziehbar?
In der Wissenschaft kennen wir die 180-Grad-Drehung. Also das ist, wenn du dich einmal drehst und nach hinten dann schaust. Und diese 180-Grad-Drehung hat ja jetzt auch wissenschaftlich eine neue Bezeichnung, nämlich Einstocker. Das musst du einmal zusammenbringen. Ja. Also das ist ja eigentlich unfassbar, für mich nicht nachvollziehbar. Jetzt kann man das lustig sehen oder sehen wir es ein bisschen ernst, was hier an Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Politik ruiniert worden ist, allein durch diesen Schwenk ist atemberaubend. Und ich frage mich, ich kann es mir bis heute nicht erklären, wie die ÖVP auf die Idee kommt, Christian Stocker zum nächsten Parteichef zu machen. Es ist mir einfach nicht
erklärt. Wir haben ja mit viel gerechnet, mit Kurz, mit Hartmannsdorfer, mit einem Niederösterreicher. Aber selbst uns beiden und nicht einmal dem Josef ist der Stocker eingefallen.
Es ist mir ein Rätsel, dieser Mann ist kein... Ich würde mir nicht persönlich kritisieren, aber kannst du dir vorstellen, mit so jemandem als Spitzenkandidat der Wahl zu
kommen? Ja, natürlich.
Kannst du dir vorstellen, dass der Vizekanzler mit einem Bundeskanzler Herbert Kickl wird?
Ja,
aber was Besseres kann denn Herbert Kickl gar nicht passieren, nicht besser. Wenn du so einen schwachen Vizekanzler hast und jetzt mit Verlaub... Eins muss man einmal sagen, weil du vorher den Franz Fischler genannt hast. Schon jetzt in den ersten Stunden dieser neuen Konstellation hat ja die FPÖ schon enorme Erfolge erzielt. Das muss ich alles einmal vorstellen. Edstadler weg, die Impfdomina. Raab weg, die Frau ORF-Haushaltsabgabe ist abgetreten. Ja? Nehammer weg, Karl weg.
Schallenberg weg.
Und jetzt pass auf, jetzt kommen also vor mir heute. Der Schallenberg, ich weiß nicht, was in den Bundespräsidenten so gefahren ist, der Schallenberg wird zum interimistischen Bundeskanzler. Der uns vor wenigen Stunden ausgerichtet hat, er will gar nichts mehr werden, wird jetzt interimistischer Bundeskanzler. Warum? Weil er 4.500 Euro jetzt damit mehr abcasht im nächsten Monat. Und ich sage euch was, diese Nominierung dieses Kurzzeitkanzlers, der ja schon mal der Mr. Impfpflicht, der uns die Impfpflicht eingebracht hat, gemeinsam mit der Edstadler, den jetzt zum Kanzler nominieren, das ist die größte Motivation für Herbert Kickl und die FPÖ, relativ rasch auch zu einem Ergebnis zu kommen, damit er keinen Tag länger Bundeskanzler ist. Und übrigens, Herr Schallenberg, verzichten Sie auf die 5.000 Euro mehr, diese Abcashen. Wer kann eh nichts tun als interimistischer Kanzler ohne Mehrheit im Parlament? Also Verzicht auf das Geld und gibt es den Steuerzahler zurück. Und jetzt zum Franz Fischler. Der Franz Fischler droht mit dem Austritt aus der ÖVP. Chapeau, was Besseres kann uns in diesem Land nicht passieren. Also ich muss ehrlich sagen, das sind schon Entwicklungen.
Wieso?
Entschuldigung, der Franz Fischler war ein Politiker, erstens einmal, der hasst die FPÖ, der hat die FPÖ immer beschimpft und kritisiert und er hat Österreich. Aber da kommt noch was dazu, beim Fischler hat Österreich an die Europäische Union mit Haut und Haaren verkauft und ist dorthin buckeln gegangen. Und diese Buckelei bei von der Leyen und Co. auf europäischer Ebene wird es unter einem Kanzler Kickl nicht mehr geben. Der wird dort Österreich vertreten und die Anliegen der österreichischen Bevölkerung, weil er jemand ist aus dem Volk und den Menschen im Wahlkampf versprochen hat, zuerst das Volk und dann der Kanzler. Und das ist der ganze Anspruch. So. Letzter Satz, was sich abgespielt hat in diesen letzten Tagen, ist nichts anderes, wie das Implodieren eines politischen abgewrackten Systems, nämlich nicht nur der vier Parteien SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS, sondern allen ihren medialen Trabanten, allen ihren Kammern, Gewerkschaften und alles, was da dazugehört. Das ist in sich implodiert. Und das erlaubst du mir jetzt an diesem Abend zu sagen, als jemand, der seit den späten 80er Jahren gegen dieses System antritt. Endlich ist es passiert. Endlich haben durch eine demokratische Wahl die Menschen mitgeteilt, das wollen sie nicht mehr. Und jetzt kommt eine neue Zeitrechnung und es wird eine verdammt gute Zeit werden. Unter jemandem, der es kann, nämlich Herbert Kickl als Kanzler, der es macht und der bessere Ideen hat. Ich glaube, Herbert Kickl wird sehr lange Kanzler sein.
Das, was ich sehr liebe an dir, ist, ich brauche eigentlich nicht moderieren, weil du übernimmst es so oder so. So wie du ja auch ORF-Stiftungsrat bist jetzt auch Ö24-TV-Chef. Also er moderiert das klein. Deshalb gehen wir in eine kurze Werbepause und dann hat uns das Thema vorgegeben. Jetzt diskutieren wir über Kickl und über die FPÖ. Und dann bist du als Erster dran. Okay, wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Fellner live mit Chapp und Westenthal und ich freue mich, dass wir wieder auf Betriebstemperatur sind. Nach zwei Wochen sozusagen Untätigkeit nahezu. Es muss ja fürchterlich gewesen sein für euch, sich da nicht äußern zu können. Du warst eh dauernd auf Sendung. Und ich auch gelegen. Der Westenthal hat sich eine Diät verordnet. Wird uns gleich erklären, warum. So, und jetzt sind wir natürlich dank Westenthaler gleich beim Thema. Der will nicht mehr über den Babler diskutieren und über den Nehammer schon gar nicht, über den Stocker natürlich, das wird gleich kommen, sondern eher um die Frage, jetzt kommt Kickl. Der Volkskanzler ist da, Kickl, der nie Kanzler werden kann, weil er nicht so ausschaut wie ein Kanzler, dürfte jetzt doch Kanzler werden, armer Josef Pepi.
Hm. Ja. Schauen wir mal.
Ja. Und die Frage ist, erstens, wird er Kanzler? Wird er das schaffen? Ist er Profi und Strategie genug, das jetzt durchzupokern mit dem Herrn Stocker, der kein einfacher Verhandlungspartner ist, wie wir wissen, weil der hat ja schon die letzte Runde in die Luft gesprengt. Und zweitens, was passiert dann, wenn er Kanzler wird?
Mein erster Gedanke war, wie ich gehört habe, Stocker übernimmt die Partei. Die ÖVP will gar keine Regierung mit den Freiheitlichen. Das war mein erster Gedanke. Der Stocker ist der Wahlkampfmanager, der Stocker war der Generalsekretär. Der Stocker ist derjenige, der den Kickl am härtesten attackiert hat, unter dem Motto, ein Monster für die Republik. Aber es ist, wir machen auch mit einem Monster eine Koalition, wir haben da kein Problem. Er wird dann Vizekanzler von einem Monster, ja, wenn das so ist. Er wird natürlich selber den Vizekanzler machen wollen. Und wenn das Ganze in die Luft geht, und das hat der Kickl eh schon überrissen, wie er gedroht hat mit Neuwahlen. Er kennt die ÖVP, die kommen, die trickseln und das und das und das und das. Auch deine Wortmeldung heute war eine Mischung aus schon Wahlkampfrede, aber auch ein bisschen schon mit Perspektive, vielleicht geht es doch und wer kommt in die Regierung. Du schließt das nicht aus, ich schließe erst recht nicht aus, ich kenne die ÖVP.
Was schließt du nicht aus?
Dass es Neuwahlen gibt. Einer, der sich hinsetzt, wie der Herr Stocker, na klar, wie der Stocker, und er macht eine 180-Grad-Wendung, der macht die zweite 180-Grad-Wendung auch gleich wieder. Wer einmal sich so wendet, wendet sich immer wieder. Und das muss die FPÖ wissen, dass das jetzt kommt. Und was die ÖVP machen wird, wird Folgendes sein. Die wird sagen, komm her, liebe FPÖ, leg am Tisch, wie willst du das Budget sanieren? Wo willst du dann viele deiner Wähler und Wählerinnen quälen mit Sparprogrammen? Wo willst du dann doch zusätzliche Einnahmen? Und dann wird die ÖVP sagen, das ist zu wenig, das machen wir da nicht. Und dann werden sie provozieren Neuwahlen und hoffen, auf diese Art und Weise vielleicht besser auszusteigen. Also das ist meine Vermutung, nachdem ich gehört habe, der Herr Stocker kommt dorthin und der Herr Stocker wird derjenige sein, der das...
Also du sagst, diese Regierung ist noch nicht ausgemacht.
Nein, die ist nicht ausgemacht.
Du kennst die ÖVP, weil du,
ich kenn die ÖVP. Nichts, weil
du bist ja schon einmal von denen über den Tisch gezogen worden, in dieser berühmten Klima- und Schüssel-Ries-Basser-Heider-Phase. Da haben sie die austrickst, wenn ich das einmal so
nehme. Ja, beim ORF haben sie mir austrickst. Aber
sonst die austrickst, sie haben die auch ein paar
austrickst.
Damals haben sie die austrickst.
Wir haben
aber zurückgekriegt. Ja, Klima hat der Westenthal unter anderem ausgedrückt.
Ja, 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 ja,
da bist du
ja
auch einmal aus. Also du weißt ja, wie man von der ÖVP ausgedrückt wird.
Schau, jetzt kommt noch was. Das EU-Defizitverfahren. Und beim EU-Defizitverfahren werden die Freiheitler wahrscheinlich sagen, ich würde jetzt einer sagen, aber ich bin ja nicht dort Verhandlungspartner, hey, geht's zu einer von der Leyen und du hast die Frist ein bisschen erstrecken, sonst haben wir nämlich drinnen in dem Verfahren und dann wird Österreich wie Griechenland behandelt und wir sind abhängig. Abhängig darfst du niemals werden von der EU, was das, die Finanz und das Budget betrifft. Trotzdem kannst du es nicht auf ewig verlängern. Punkt 1. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dabei eine Rolle spielt. Und dann muss ich sagen, ich war immer gegen Sky-Shield. Die ÖVP hat immer gesagt, sie will dieses komische Sky-Shield haben. Da sind schon ein paar Milliarden unterwegs. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, was die ÖVP dann machen wird. Beim Stocker habe ich keine Sorge. Mit der Stocker habe ich gesagt, 380, nur 180, der Drahtzieh, der ist ja wie ein Tradibau.
Aber lieber Josef, du kommst gleich dran, aber du hast ja vorher viel Zeit gehabt. So, sag uns doch einmal, ist das, was jetzt kommt, gefährlich für Österreich? Ist der Volkskanzler Kickl gefährlich? Sind das Rechtsextreme, die jetzt da an die Macht kommen, wie die Bild ja heute unter anderem schreibt? Ja? Rechtsextreme in Österreich an der Macht. Bitte?
Der Herr Ronsheimer.
Der Herr Ronsheimer, ja. Und ist das gefährlich? Kommt jetzt eine rechtsextreme Regierung? Was ist deine Meinung?
Ich bin der Meinung.
Muss man dagegen kämpfen und vielleicht Kot auf die ÖVP?
Ich war immer der Meinung, wenn die da kein Konzept fürs Budget, für die Entschuldung, für die Finanzierung, für die vier notwendigen, wirklich notwendigen Reformen, die übrigens die anderen drei Parteien ja auch in ihren Kompromissen also angesprochen haben und die ÖVP da mitgemacht hat bei den Kompromissen. Ich bin gespannt, wie die ÖVP dann zu diesen Kompromissen steht, die sie mit den anderen Parteien gemacht hat, die sie dann im Parlament brauchen werden. Also gefährlich ist es fürs Budget, gefährlich ist es für die Finanzen, gefährlich ist es für
den... Was ist gefährlich?
Wenn diese Regierung zustande kommt, dann weiß ich nicht, ob die Wettbewerbsfähigkeit, die Standortsicherung, die Beschäftigungssicherung, ob das alles eine realistische Perspektive
ist. Weil der Kickl unfähig ist oder warum?
Das bringt mit Kickl allein nichts, sondern das ist doch das ganze Umfeld. Münchstocker.
Weil die FPÖ unfähig.
Das Tradivabel wird sie dann wieder dran. Irgendwann wird einer auf einen Knopf drücken und sagen, jetzt hast du die Austria.
Also du sagst, diese Regierung ist gefährlich, weil sie unfähig ist. Ist sie auch gefährlich, weil sie rechtsextrem ist?
Ja, ich bin bei diesen Begriffen anderer Meinung als viele andere auch. Ich war immer der Meinung, die Rede des Nehammer damals bei dem Babler als Kryptokommunisten dargestellt hat, Marxisten, manchmal fast schon als Linksextremisten und umgekehrt den Kickl zum Rechtsextremisten. Das ist ein Begriff, da muss man aufpassen. Linksextremismus, Rechtsextremismus heißt im Endeffekt Parlament außer Kraft setzen, Gewerkschaften verbieten, Parteien verbieten und so weiter.
Also ab das zu einer rechtsextremen machen. Regierung hast du nicht.
Das wird keine rechtsextreme Regierung sein können, dürfen, sollen. Ja. Und wenn sie es dann probieren, haben sie einen Volksaufstand, weil das will in Österreich niemand. Ja. Dass man sagt, so, und jetzt gehen wir zurück in die 30er Jahre. Nein, nein, nein. Daher, ich sage,
du hast lange geschwiegen.
Wolfgang, ich würde gerne. Es gibt keine Rechtsextreme und keine Linksextreme.
Das sind einfach skurrile Fragen.
Das sind skurrile Fragen, wenn ich die Bild-Zeitung frage, die das heute groß
Titel. Die Bild-Zeitung, du weißt schon, wer die Bild-Zeitung schreibt, wer da dahinter steckt, oder Süddeutsche. Oder, das sind
halt von der Bild-Zeit.
Die eingehängten Systemblätter, die da jetzt losledern. Und ich erinnere dich an eine der berühmtesten Saga von Jörg Haider, der nämlich gesagt, die FPÖ muss nicht im Ausland beliebt werden, sondern im Inland gewählt werden. Und das ist, glaube ich, der Grundsatz. Ist doch völlig wurscht, was die Bild-Zeitung schreibt. Völlig egal. Die linken Typen, die da drin sind, das interessiert überhaupt keinen Menschen. Ein Satz zum Josef Czap, der sich jetzt mit Händen und Füßen gegen ein Defizit verfahren wird. Es war deine SPÖ, die das bei den Regierungsverhandlungen an den Tisch gelegt hat und massiv darauf gedrängt hat, dass Österreich bewusst in ein Defizitverfahren
hineingeht.
Aber es war der Herr Babler, dieser talentbefreite Oberkoffer, der da herumläuft, der hat das gefordert. Ich bin ja auch dagegen. Aber nochmal, die SPÖ hat das gefordert. Und jetzt noch einen kleinen Denkanstoß für die vielleicht noch Verbliebenen in der ÖVP, die noch ein bisschen nachdenken. Ihr wisst schon, wer der Ängste Vertraute und Mitarbeiter des Herrn Stocker ist. Allseits bekannt. Nämlich der Herr Fleischmann.
Pressesprecher. Der neue Pressesprecher.
Ihr wisst, wer der Herr Fleischmann
ist. Der ehemalige Kurz-Pressesprecher. So,
Fleischi.
Das ist der Mann, der doch mit Sebastian Kurz das Drehbuch und die Regie für den Weg ins Kanzleramt gemacht hat.
Genau.
Und jetzt sollte einmal vielleicht der Herr Nehammer mal nachdenken, der jetzt gerade Liebesgrüße an den Herrn Stocker schickt, ob da nicht eine andere Regie in der ÖVP mit Fleischmann und Stocker schon über Monate gefahren wird. Vielleicht gibt es noch mal zu denken, wer sagt denn, dass das alles Zufall ist, dass jetzt der Herr Stocker Nummer 1 in der ÖVP plötzlich ist? Wer sagt denn, dass da nicht der Herr Fleischmann mit einer Regie dahinter steckt? Wer sagt denn, dass da nicht ganz weit noch in der Entfernung ein bisschen der Sebastian Kurz mitredet? Weiß ich nicht. Aber das ist schon ein merkwürdiges Gespann. Fleischmann und Stocker übernehmen die ÖVP, nachdem sie den Ex-Chef hinaus befördert haben. Und der Herr Stocker dreht sich plötzlich die Stockerwende 180 Grad. Ich warte nur drauf übrigens, wenn es jetzt der Stocker schon der Kickl muss aufpassen, wenn er das nächste Mal im Parlament den Hanger sieht, nicht, dass ihm der mal Hals fällt und der Busserl gibt. Der muss ja wirklich aufpassen, wenn sie die jetzt alle so zu drehen beginnen, du weißt ja gar nicht, was da rauskommt.
Apropos, der Josef hat ja gesagt, er glaubt, dass diese Regierung wahrscheinlich gar nicht zustande kommen wird, weil er halt die ÖVP für eine Trickserpartei, die hat noch immer jeden ausgetrickst. Ja. Die werden da wieder anfangen herumzutricksen und wenn der Kickl halbwegs bei Sinnen ist, verschüßt er sich und macht Neuwahlen. Was sagst du dazu?
Der Herbert Kickl
wird gestern, zu der Koalition kommen, ja oder nein?
Der Herbert Kickl hat gestern in einem unglaublich hochprofessionellen, fast epischen Statement gestern eigentlich die Linie vorgegeben. Als Kanzler, als sozusagen derjenige, der den Führungsanspruch dort erklärt. Und zwar in einer verbindlichen Form, aber bestimmt im Ton. Und er hat das alles angesprochen, dass er Sorge hat, dass die ÖVP gar nicht ernst meint. Dass da vielleicht
Was glaubst du?
Ich bin da nicht dabei, ich habe mit dem Stocker kein Gespräch geführt, ich kenne den nicht einmal so gut persönlich. Aber man muss wachsam sein. Und der ÖVP, beim heutigen Statement auch des Herrn Stocker und bei vielen anderen auch, merkt man, die haben das noch nicht kapiert, dass sie nicht mehr Erster sind und dass sie nicht Führender in diesen Koalitionsverhandlungen sind. Die haben die neue Rolle noch nicht. Also das war ja zum Teil ziemlich präpotent, was Stocker heute von sich gegeben hat. Und da muss man jetzt einmal der ÖVP auch deutlich machen, und ich schätze Herbert Kickl ein, dass er das kann in persönlichen Gesprächen, dass jetzt eigentlich nach dem, was passiert ist, nach der Geschichte der letzten 5 Jahren, wo die ÖVP mit den Grünen dieses Land an die Wand gefahren hat wirtschaftlich, von dem wir jetzt mehrere Jahre leider in dieser Suppe sitzen, die uns die eingebrockt haben. Und von den letzten 100 Tagen, wo uns die ÖVP 100 Tage Stillstand und Verhandlungschaos gemeinsam mit Babler und Beate Meinl-Reisinger beschert haben, dass nach diesen Kettenereignissen der letzten Jahre eine ÖVP einen einzigen Wert und ein einziges Wort einmal lernen muss, und das heißt Demut. die müssen einmal Demut lernen. Das ist eine ÖVP. So. Die haben jetzt den, ja. Na, aber das ist doch so,
vor dem Wähler,
vor dem Land und vor den furchtbaren politischen Aktionen, die die gesetzt haben. Und wenn das nicht passiert, wenn sie dir nicht klar sind, wenn die nur spielen wollen, Hitler hat das gesagt, keine Spielchen, keine Tricks, keine Manöver, sondern ehrlich regieren. Das hat mir am besten gefallen. Ehrlich regieren ist angesagt und ehrlich regieren beinhaltet Budgetsanierung, all die Punkte beinhaltet, aber auch Empathie für die Menschen. 5 gute Jahre waren versprochen und die werden es
auch
werden.
Muss nicht auch der Kickl Demut lernen? Muss nicht auch der Kickl lernen, dass jetzt Schluss ist mit radikalen Ansagen, mit Polarisierung, mit Spalten vom Land?
Aber noch
muss er jetzt nicht ein Einiger werden,
ein
viel sanfterer Politiker?
Ich habe im ganzen Wahlkampf keine einzige Entgleisung oder keine einzige Beschimpfung, in einem Wahlkampf wohlgemerkt, vom Herbert Kickl erlebt. Können Sie mir was zitieren aus dem Wahlkampf?
Ah ja.
Es gibt sicherlich launische Reden von weiß ich nicht, Neujahrstreffen oder von diesen lustigen Forschungstreffen, aber im Wahlkampf, nicht, sagen wir die 3 Monate vor der Wahl, gibt es keinerlei sondern der hat das schon gespürt, der hat diese Verantwortung doch schon gelebt. Und die gestrige Rede, was war da schlimm? Das war eine einzige professionelle, hochempathische und von
Verantwortung ausgehende. Was wird denn das für ein Kanzler? Peter, was wird das für
ein Es wird ein Macher und um das geht es. Österreich braucht jetzt einen Macher, der anpackt, der die Ärmel aufstreckt und der was tut. Und der nicht das Land einfach dahin kriechen lässt, wie das jetzt in den letzten 100 Tagen passiert ist und auch in den 5 Jahren zuvor.
Was ist ein Macher?
Ein Macher bedeutet der zupackt, der vor allem, und das wird die Hauptaufgabe sein, neben der Budgetsanierung, die schwer genug ist, aber die Hauptaufgabe wird sein, eine gute Stimmung im Land zu erzeugen. Und jeder, mit dem du sprichst, ich habe heute in der Vorbereitung mit einigen sehr Prominenten, auch Prominenten, die auch hier auftreten, Wirtschaftsexperten gesprochen. Die Wirtschaft in Gang zu bringen, sind nicht ausschließlich nur die Einzelmaßnahmen, sondern einmal eine gute Stimmung. Wirtschaft lebt von Stimmung. Josef Czapo hat das selber einmal gesagt. Wirtschaft lebt von einer guten Stimmung. Und die muss man jetzt, man muss Zuversicht, Optimismus, weg mit den parteipolitischen Spielchen und natürlich richtige Maßnahmen wie Steuerentlastungen, Körperschaftssteuer, Investitionsgeist wieder schaffen, Investitionsfreibeträge, all diese
Punkte. Josef, ist Herbert Kickl der Macher, auf den wir alle warten?
Also ich habe nicht darauf gewartet, muss ich mal ehrlich sagen. Ja. Aber das, was der Peter Westenthaler da beschreibt, erstens einmal, ich habe da 2 Punkte, auf die ich unbedingt eingehen möchte. Das eine ist Stocker der Wegbereiter, Klammer, gemeinsam mit Harald Mahrer, Klammer zu, weil der hat das schon einmal gemacht, für die Rückkehr des Sebastian Kurz. Ist er das? Wenn ich mir das Büro des Sebastian Kurz ausschaue, könnte das so sein, dass Kurz zurückkehrt.
Fleischmann.
Na ja, aber das ganze
Fleischi.
Büro. Fleischi, aber schau, ich meine, der hat schon einmal das Budget ruiniert. Ja. Jetzt wäre
der Kurz.
Ja. So, jetzt werden vielleicht sagt der Stocker, du willst das Budget sanieren, dann kommen die Ruinierer wieder. Ja, das ist doch keine Perspektive. Das Zweite ist, was ich sehr interessant finde, ist, was der Peter Westenthaler hat beschrieben, die FPÖ will für die ÖVP eine Art Umerziehungslager machen. Aus einer ÖVP, so wie sie bis jetzt der FPÖ auf die Nerven gegangen ist und trickselt und mixelt und pixelt, ja, wird die in einem Umerziehungslager zu einer ganz anderen Partei werden, die nichts anderes hat, dass sie, es muss nicht klar Busse auf die Stirn vom Kickl sein, aber die dann einfach das macht, was die FPÖ
sagt,
was
sie tun. Konstruktiv Staatsfrage.
Ja, konstruktiv unterwürfig. Weil wenn ich mir das ausschaue in der Steiermark, das war so, die haben sich dort hingestellt, haben die weiße Fahne gehisst, haben gesagt, ja, bitte diktiert uns das gemeinsame Regierungsprogramm in der Steiermark für das Land. Ja. Ja. Und die haben dort diktiert und aus. Und die Wirtschaft und die Beschäftigung und die Standardsicherung
ist durch. Also in der Steiermark ist klar, da hat die ÖVP die weiße Flagge gehisst und WO gegeben.
Genau.
Wird sie das im Bund auch tun?
Das will die FPÖ, dass sie das tut.
Genau.
Der Stocker ist aber deswegen auch ausgesucht, nicht nur, weil er vielleicht der Wegbereiter vom Kurz ist, weil mit dem kannst du in Wahrheit in keinen Nationalrat gehen. Ja. Sondern der Stocker schaut so aus wie einer, der nicht die weiße Fahne hisst, offiziell.
Also brutaler Verhandler, angeblich.
Ja. Er wird so tun, als ob, und die Frage ist, ob er dann in dem Umerziehungslager, in die ÖVP von den Freiheitlichen hineingeschickt wird, ob er dann der Aufseher auch gleich ist.
Also, das wird man sehen. Das ist das, was uns unterscheidet. Wir denken, jetzt in die Zukunft des Landes, wie kann man es verbessern, die Verantwortung, Vertrauen finden, das hat der Herbert Kickl in den Vordergrund gestellt, ehrlich regieren, Vertrauen aufbauen, dass man ein nicht verhandeltes...
Meint er ja, Umerziehungslager.
Nein, dass man, das hat mit Umerziehung...
Das ist ein neues
Verhalten. Also Worte, weiß nicht, das schauen wir vielleicht aus irgendeiner Vergangenheit, aber was, das ist auch nicht das richtige Wort, das erinnert mich an ganz böse Zeiten, Umerziehung, aber wurscht, es geht um Vertrauen.
Auf die Wille anspielen.
Wenn die beiden das von uns, grinst man dazu, ist nicht gut, wenn die beiden so Vertrauen zerstört haben, das ist beiderseitig auch passiert, gebe ich auch zu, dann muss man das auch wieder aufbauen. Und darum geht es. Es geht um Vertrauen zu gewinnen. Und jetzt, wenn wir schon bei der Steiermark sind, nicht besser, ich schließe nicht aus, dass der Herr Stocker am Ende der Regierungsverhandlungen noch weggedrechselt wird. Das kann ja passieren, wenn wir schon bei der Steiermark
sind. Ihr wollt's im Weg.
Da hat auch der Herr Drechsler bis zum Schluss verhandelt. Am letzten Tag, wie es dann da ging, das zu präsentieren, war er weggedrechselt. Und das könnte ja dem Herrn Stocker möglicherweise auch noch passieren, dass plötzlich gar nicht er, sondern jemand anderer dann Vizekanzler ist, die Macht übernimmt. Wer weiß, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Okay. Es wird nur das nicht so einfach gehen wie in der Steiermark, weil ich glaube nicht, dass Herbert Kickl mit jemandem verhandelt, Peter, in den er Vertrauen steckt, Peter, und dann ist er auf einmal weg. Das glaube ich auch.
Du bist da sicher, die Regierung kommt?
Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Regierung kommt, ist deshalb sehr, sehr hoch, weil es keine Alternativen mehr dazu gibt. Oder um es am Punkt zu bringen, weil die ÖVP keine Alternativen mehr hat. Na, also, was will die ÖVP?
Neuwahl.
Ja, mit minus 5 Millionen am Konto.
Mit Kurz.
Ja, mit was? Und mit was wollen die überhaupt einen Wahlkampf machen? Die sind ja, die haben ja alle kein Geld, übrigens der SPÖ auch nicht. Die sind ja alle schwerst verschuldet plötzlich, weil sie eben runtergefallen
sind. Geld hat ja nur die
kein
SPÖ
Geld, auf Geld. Kein Geld, keine Spitzenkandidaten. Und zwar wurscht, wer da genannt worden ist. Ob das jetzt Stocker ist, wer auch immer. Kein Spitzenkandidat.
Sebastian Kurz wäre möglich.
Nach dieser Bilanz des Schreckens, 100 Tage Verhandlungsdesaster, 5 Jahre Politdesaster mit den Grünen.
Und dann scheitert auch noch Schwarz-Blau.
Was wüssten dann den Wähler für eine Ansage machen? Ja. Daher glaube ich, es war jetzt am Anfang Säbelrasseln, die werden sich jetzt zusammensetzen und ich hoffe, ein klärendes Gespräch führen. Und dann muss man sie, hat der Herbert Kickl gesagt, ehrlich regieren und dieses Land aus dem Morast herausholen, wo sie alle anderen Parteien, inklusive der SPÖ in manchen Bundesländern, Kumana dazu in Wien, hineingeführt haben.
Der Josef muss noch die entscheidende Frage beantworten. Ja. Wird Kickl ein neuer Typ von Kanzler? Wird er der Macher, den wir jetzt brauchen? Wird er dem Land eine gute Stimmung und damit wieder einen Wirtschaftsaufschwung geben? Ist Kickl deutlich weniger gefährlich, als deine SPÖ glaubt?
Es geht darum, das Bild eines Bundeskanzlers so zu beschreiben, dass er der Repräsentant Österreichs ist. Und das bin ich nicht nur, indem ich der Macher bin, sondern er muss nicht gleich der Pontifex sein wie ein Papst, ja, aber er muss Brücken bauen, er muss zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, ja, da gehören alle dazu, die Minderheiten oder wie es so schön heißt, die hier leben und, ja, und vor allem Stadt-Land-Gefälle, ja, weil immer heißt, ja, die Stadt, ja, und dann hast du das Land und so, und der muss verbindend wirken, damit er eine Motivation in die Bevölkerung hineinbringt. So wie er bis jetzt agiert hat, traue ich es ihm nicht zu. Ja, so wie es bis jetzt agiert hat. Wenn er eine komplette Umspülung macht und sagt, ab jetzt, neuer Kickl, ja, schaut anders aus, ja, hat nicht mehr die strengen Brillen, sondern schaut einfach anders auf. Ich will anders sein. Ja, da musst du dann deine Rhetorik auch ein bisschen anpassen und das. Und die werden dann. Er hat schon mit der Demo.
Ist immer ein bisschen der Oberlehrer bei meiner
Rhetorik. Nein, ich bin kein Oberlehrer.
Nimm also du musst deine Rhetorik
haben. Nein, ich nehme sofort zurück. Aber wenn du sagst, der ÖVP ist soll Demut lernen, ja, dann muss er das überlegen.
Ja, aber du hast das schon wieder falsch interpretiert. Ich meine nicht Demut vor der FPÖ, wie du das interpretierst, sondern die ÖVP muss Demut gegenüber dem Land und ihren Menschen einmal lernen, dass es in dem Land Menschen geht, denen es nicht gut geht. Ist doch da gesessen, die Frau Kahlert und alle anderen, die gesagt haben, es geht allen so gut und so alle haben viel Geld, jetzt, Kaufkraft.
Jetzt muss ich
die müssen lernen, dass dieses Land zu reformieren
ist. Einer Meinung, nur die FPÖ ist auch Teil des Landes.
Also, natürlich. Noch einmal. Eben, ja. Also, wird Kickl ein Einigungskanzler? Kann er das werden? Wird er uns gute Stimmung bringen? Wird er einen Wirtschaftsaufschwung
bringen? Wenn er so bleibt, Wenn er so bleibt, wie er vor der Wahl agiert hat, dann nicht. Und wenn er glaubt, er kann das ändern, ja, Aber so weit muss erst einmal kommen. Ich glaube, die ÖVP will Erster sein. Das sagt, das ist genetisch seit ihrer Gründung so. Und ich kann mir das so wahnsinnig schwer vorstellen, dass die ÖVP sagt, so, also gut, wir haben dort die Servietten da am Arm, ja, und den Notizblock, bitte liebe FPÖ, lieber Kickl oder wer auch immer dann dort sitzt, was dürfen wir für euch und für dich tun? Okay. Und das glaube ich nicht. Und deswegen sitzt der Stocker dort. Denn der Stocker, ja, der ist der Wahlkämpfer, der ist sozusagen der Panzer, der Bulldogge. Und das schaue ich mir an. Das jetzt gerade Wabel gerade aktuell. Und jetzt schaue ich mir das an, ob das dabei bleibt oder ob das nicht, wie das du eher angesprochen hast, bereits da wegräumt für ganz was anderes mit anderen Leuten und einem anderen Ziel.
Für Sebastian Kurz.
Zum Beispiel. Also ein Ansatz muss ich nicht sagen, lass das nicht im Raum stehen.
Na, bitte.
Was soll am Herbert Kickl und an der FPÖ gefährlich sein?
Habe ich ja gesagt, ich bin nicht gesagt, was.
Na, aber die Frage, ich möchte beantworten.
Ich frage.
Wäre es nicht gefährlich gewesen, wenn man sich jetzt anschaut, diesen Hass der drei gescheiterten Ampelparteien gegeneinander, die verbrannte Erde, die da gerade umgegraben wird. Wäre es nicht viel gefährlicher gewesen, die drei wären an die Macht kommen?
Nein.
Und dann gescheitert spektakulär?
Wäre es gefährlicher gewesen,
die drei wären an die Macht kommen? Wenn du jetzt siehst, wie die miteinander umgehen,
was mich gestört hat.
Die sind, lass mich das, jetzt bin ich
ja, Entschuldige.
Die sind doch auf Jahre hindurch zerstritten. Die schauen sich nicht einmal mehr an. Die sind doch, das ist ja das nächste Adu, das der Kickl hat, dass du ein Parteiengefüge hast, Systemparteien, die gar nicht mehr anschauen.
Das haben wir ja immer gesagt, ja, deswegen, und vor allem du hast das immer gesagt, die regieren nicht länger als ein halbes Jahr, dann dreschen sie sich die Schädel ein.
Aber der will dazu was sagen, ich halte überhaupt nichts davon, wenn die drei beginnen sich gegenseitig jetzt den schwarzen Peter
zu schieben. Aber das ist ja schon
passiert. Falsch. Das
läuft ja, aber das ist schon. Naja, gut, das siehst du nicht, wenn
denen
nicht.
Das beenden.
Die sind Wahrheit jetzt auch
wurscht. Ich finde das falsch. Ja? Denn die haben Kompromisse geschlossen. Alle der jüngste ÖVP, die künftig mit den Blauen möglicherweise...
Aber seine Frage ist schon gut. Was wäre gefährlicher für dieses Land gewesen?
Nicht gefährlich.
Die Dreier-Ampel-Koalition, die zerstrittene und unfähige?
Gefährlich.
Oder der Kickl, der uns in Richtung Orban entwickeln will?
Ja, nie. Schau, Ungarn hat eine andere Geschichte, eine andere Struktur, ein anderes
Wortsystem. Also nicht Orban?
Absolut nein. Ja. Und übrigens, die ganzen Fingerwacher...
Also Kickl ist ungefährlich.
Nein, die ganzen Fingerwacher, die sind Sie jetzt einmal langsam vorbereiten auf die Landung der Amerikaner in Grönland und in Panama und sonst wo. Ja. Das ist einmal wichtig, dass man sich auf das, wo das ein Verrückter am Werk tut. Ja. Ja. Das ist einmal der eine Punkt und das andere ist, diejenigen, die daherkommen... Kickl ist
kein Verrückter.
Nein, dann bitte, aber jetzt noch... Ja. Vergessen wir eins nicht, es findet ein Prozess in Europa statt. Mit dem muss man sich auseinandersetzen politisch. Der Herr Macron kann ohne Le Pen und ohne die,
Europa geht nach rechts,
gar nicht regieren. Ja. Die Frau Meloni ist sozusagen der Liebling überhaupt aller. Ja, ich habe sowieso überhaupt noch nicht erlebt. Ja. Ich finde, die hat ein paar Punkte, die
das sogar liebst
ich, sie ja, lieben ist übertrieben, aber ich finde, ein paar Punkte sind durchaus okay. Ja. So, und das, von dem Hintergrund muss man das alles sehen. So, und Österreich muss einen österreichischen Weg gehen. Und wir haben eine Demokratie. Und da sind demokratische Parteien und die sind gewählt worden und die werden jetzt einmal dran zu messen sein, nicht nur was sie tun wollen,
sondern heißt,
was im Programm steht.
Ich will wissen, deine Aussage ist, fürchtet euch nicht vor Kickl.
Nein, meine Aussage ist, ich bin nicht biblisch so verankert, sondern ich sage ganz einfach, an ihren Programmen wird man sie bewerten.
So, dann wird es höchste Zeit, dass wir über die Programme reden. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen wir dorthin, wo der Peter eh schon längst diskutieren will. Nämlich, was wird denn jetzt verhandelt? Was kommt raus? Was kriegen wir denn für eine Regierung? Und wie der Josef sagt, was kriegen wir für ein Regierungsprogramm? Genau. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, wir sind zurück. Spannend ist es. Die beiden Herren sind wieder auf Betriebstemperatur, könnte man sagen. Oder im Overdrive oder der Turbo. Der Politturbo ist eingeschaltet. Josef Czap ist sich noch nicht ganz im Klaren.
Nähert sich der Opposition
zu ob man sie jetzt vor Kickl fürchten soll oder ob der eh ganz nett ist.
Na, besser ist, er wird nicht Kanzler, dann stellt sich die Frage nicht.
Gut. Und der Peter sagt, es ist höchste Zeit, dass der Kickl kommt, weil wirklich gefährlich wäre nicht der Kickl gewesen, sondern diese Dreier-Ampelkoalition. Und das hast du uns ja schon, bevor sie gescheitert ist, erklärt. So, jetzt reden wir mal über die Inhalte. Ja? Der Josef hat ja schon angedeutet, das wird ja ganz lustig werden, wenn die FPÖ plötzlich ihr Déjà-vu, ihr Realitätserlebnis, manche sagen auch ihr Rendezvous mit der Realität hat, wenn sie nämlich sieht, wie viel Geld fehlt, was für ein Sparprogramm fällig ist und wie man vom Darling der Wähler zum Buhmann werden kann, wenn man das durchzieht. Das habt ihr beide ja schon erlebt, du ja insbesondere. Ist ja nicht lustig, in diesem Land ein Sparprogramm durchzuziehen. Wie wird sich denn Kickl da aus der Atmosphäre ziehen, um mit Toni Polster zu sprechen? Ja? Was wird er da machen? Ja? Wie macht er ein Sparprogramm, ohne dass seine Umfragewerte von 35% auf 25% hinuntertonen?
Erstens mit ehrlich regieren und zweitens, weil die Wählerinnen und Wähler in dem Land nicht dumm sind. Warum sage ich das? Weil eins ist glasklar, das Klarste am heutigen Tag ist, dass Herbert Kickl und die FPÖ für das, was bisher geschah, keine Verantwortung tragen. Dieses Desaster, was uns da eingebrockt worden ist von ÖVP, Grüne und zum Teil auch SPÖ in den Ländern, dieses Finanzdesaster, bitte, die Stadt Wien ist pleite. Die ist pleite mit 11 Milliarden Schulden. Die ist pleite. Und das einzige Ziel Ludwigs war, die SPÖ in eine Regierung zu bringen. Warum? Weil er die Mindestsicherung von 1 Milliarde, die er in Wien an Ausländer auszahlt, dem Bund umhängen wollte. Und ich bin froh, dass das jetzt nicht kommen wird. Mhm. Der Herr Ludwig wird sich bemühen müssen, diese Mindestsicherung selber abzustreichen. Das wird nicht der Bund, die Steuerzahler von ganz Österreich übernehmen. Und damit ist er pleite. Nur das nur nebenbei. Das heißt, es ist jemand da, der ehrliches Bemühen gezeigt hat, der ein Programm hat und der in den wesentlichsten Punkten das umsetzt, was er versprochen hat. Vom Volk fürs Volk. Zuerst der Volk, dann der Kanzler. Er hat das immer wieder gesagt. Und das beginnt in der Wirtschaftsfrage, wo wir Impulse setzen müssen für die Wirtschaft, damit wieder ein investitionsfreundliches Klima
kommt. Und zwar welche?
Und zwar runter mit der Körperschaftssteuer. Ich glaube, das kann man mit der ÖVP relativ rasch machen. Mit der SPÖ wäre das nicht gegangen, weil die wollte das erhöhen. Investitionsfreibeträge erhöhen. Kleinunternehmer unterstützen. Das heißt, es sind nur
das kostet Punkte, viel Geld.
Es sind Punkte, die sich aber dann wieder durch neue Ansiedelungen, durch eine neue positive Stimmung in der Wirtschaft berechnen lassen. Das ist
die Google-Hubstrategie.
Genau, keine das ist die Mehrmann-Google-Hubstrategie.
Das ist keine, sondern das sagt dir jeder. Oder zum Beispiel jetzt, wo jetzt viele Unternehmungen aufgrund des wahnsinnigen Auslaufens der Überbrückungskredite aus Corona einfach pleite gehen, weil sie das Geld nicht haben. Na, dann wird man sich überlegen müssen, den Banken zu sagen, diese Kredite müssen länger gezogen werden, müssen verlängert werden. Wir müssen ein freundliches Klima für die Wirtschaft schaffen und keines wie der Herr Babler des Kommunismus und des Stalinismus, das kann er mehr nach Österreich
kommen. Ist schon mal sehr gut gebrüllt, Löwe.
Zweiter Punkt ist, ja? Die ganze Zuwanderungskiste gibt es einen Satz, Asylstopp. Dann ersparen wir uns Milliarden für die Asylanten, die hier in den letzten Jahrzehnten zu uns gekommen sind, rund 1 Million. Das ersparen wir uns. Asylstopp, kein einziger weiterer Asylantrag. Und alle sämtliche Sozialleistungen bis hin zur Mindestsicherung künftig an die Staatsbürgerschaft binden. Außer wir haben hier
jemanden. Und das soll die Regierung vorschreiben.
Der keine heißt,
die
Staatsbürgerschaft hat, der aber hier arbeitet, der aber hier schon viele Jahre gearbeitet hat und eingezahlt
hat. Wie stellst du das vor, Peter? Wie stellst du das die FPÖ vor? Die Regierung beschließt Sozialleistungen nur noch mit der Staatsbürgerschaft und der Herr Ludwig kann sich brausen.
Du beschließt ein Rahmengesetz, das natürlich bundesweit gilt, bei der Mindestsicherung zum Beispiel, und der Herr Ludwig muss das dann exekutieren. Der muss dann seinen Freunden, die keine Staatsbürgerschaft haben, erklären, wie wir zusammengehen wollen. Und so muss es auch sein. Wir müssen weniger Zuwanderer im Land haben, und zwar jene, die keine Staatsbürgerschaft haben, ist ja völlig klar, ist eigentlich ganz eine klare Geschichte. Und wenn man sich die Kosten, was dieses System kostet, diese Milliardenkosten, da sparen will, dann geht es nicht anders. Dann brauchst du die Festung Österreich, und das wird kommen. Ich glaube auch, dass wir da mit der ÖVP eine Lösung finden werden. Und das Dritte ist natürlich die komplette Entrümpelung des Förderdschungels, den wir da haben, diese ganzen Wahnsinnigkeiten bis hin zu diesen Umweltförderungen, CO2-Steuer. Nach diesen 100 Tagen Verhandlungen dieser drei Parteien brauchst du keine CO2-Steuer mehr, weil so viel heiße Luft, wie die verbreitet haben, da hast du
ja, aber das kostet ja wieder.
Naja, und dann, aber gleichzeitig kannst du dann auch natürlich diese 2 Milliarden diesen Klimabonus auf, den brauchst du dann immer mehr, weil ja die Energiekosten ohne CO2-Steuer runtergehen. Das heißt, du brauchst auch keinen Ausgleich mehr. Und so kommst du auf diese Beträge. Und das Entscheidende wird wohl sein, ein ganz entscheidender Punkt wird wohl sein, Sky Shield. Das haben wir beide einer Meinung.
6 Milliarden?
6 Milliarden.
Die Frage ist, kommt man da überhaupt noch raus? Weil das ist ja unterschrieben.
Richtig. Und das ist die Kardinalfrage. Ich kenne die Verträge nicht. Das kennt niemand. Kommt man da überhaupt raus? Gibt es überhaupt Möglichkeit, das müssen Anwälte den Wahrheit sich anschauen, kommt man da raus? Hat Herbert Kickl und die FPÖ überhaupt die Chance, ohne Schaden da auszusteigen? Wenn das nicht geht, dann kannst du eh nichts tun. Aber das Wollen muss da sein, dass wir nicht diese verrückten Raketen um 6 Milliarden, die keiner braucht, noch dazu, weil der Trump ab 20. Jänner, wenn er dann im Amt ist, ohnehin diesen Krieg beenden wird mit Russland. Und wir wissen, dass es muss einmal gesagt werden, dass jede russische Rakete, die vom russischen Boden Richtung Europa abgeschossen würde, wenn sie überhaupt so wäre, Möglichkeitsform, ja eh von den NATO-Staaten, die an Russland angrenzen, bereits vom Himmel geholt werden. Wozu braucht verdammt noch einmal Österreich ein eigenes Raketensystem, wann vorgelagerte NATO-Länder das erledigen? Ja,
aber also, angenommen, das geht nicht mit dem Sky-Shield.
Ja, das wird man sich auch schon wissen.
Und angenommen, all deine sehr, sehr klug vorgebrachten Stimulationsprojekte für Wirtschaft etc. kosten mehr Geld, als sie bringen, logischerweise. Wer an den Google-Hupf glaubt, der kann.
Naja,
wo kommt die Einsparung her? Da müssen ja 12 Milliarden irgendwie
jedenfalls nicht durch Steuern.
Pensionssystem ändern oder was
macht man da? Ich glaube, dass es tatsächlich, das sagen im Moment auch sehr viele Experten, dass es rein ausgabenseitig geht. Ich glaube, dass wir keine Steuererhöhungen brauchen. Ich glaube nicht, dass wir die Grundsteuer erhöhen müssen. Ich glaube nicht, dass wir Massensteuern wie Zucker, Tabak und was da alles von der SPÖ für Klientel eigentlich auch Katastrophen gekommen ist. Ich glaube nicht, dass wir die Masse der Menschen, die für diesen Zustand der Wirtschaft, wie ihn die ÖVP zu verantworten hat, einfach zur Kasse gebeten werden. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Und ich glaube, dass Herbert Kickl, das ist ein zentrales Versprechen gewesen, keine neuen Steuern, dass er das im Gegensatz zum Nehammer, der da schon ein bisschen gewogelt ist, der hat da schon mal dazwischen einmal gesagt, naja, dass der das einhalten wird und dass es, und jetzt mache ich da auch ganz eine klare Geschichte, liegt ja mittlerweile der Sanierungspfad am Tisch. Das ist ja wohl das Einzige vielleicht, wo man aus dieser Dreierkoalition was übernehmen könnte, diese 7 Jahre, in denen ich pro Jahr zwischen 2 und 3 Milliarden einsparen muss. Na, das wird machbar sein.
Diese WIFO-Empfehlung.
Das wird machbar sein. Und wenn du jetzt noch ernst nimmst, die doch zarten, aber sehr bestimmten Prognosen, nämlich nicht der österreichischen Wirtschaftsforscher, sondern jenen in Europa und weltweit, so müssen wir doch davon ausgehen, dass 25 leider, was das Wachstum anbelangt, schwach sein wird, 26 auch noch nichts passieren wird, aber es ist für 27 ein großer Wirtschaftsaufschwung vorhergesagt, weil das allein schon in den Zyklen sich so abbildet. Natürlich musst du auf das hoffen, aber es glaubt doch kein Mensch, dass wir jetzt jahrelang nur Nullwachstum, Minuswachstum, es wird ein Wachstum wieder bestehen und das geht aber, das rechnet sich dann durch die Ankurbelungsmaßnahmen in der Wirtschaft, die wir brauchen.
Glaubst du, hast du Vertrauen in den Kickl, dass er dieses Sparprogramm durchziehen wird und dass er die Wirtschaft entsprechend per Stimmung und per Aktionen, die die SPÖ nicht wollte, wie zum Beispiel Köstsenkung, wieder in Schwung bringt?
Schau, weißt du, was ich fordere? Ich fordere sowohl vom Kickl wie auch allfällig sollte die ÖVP dann dabei sein. Ganz konkrete Berechnungen und Zahlen. Der Schmäh, ich hoffe, dass irgendwann einmal alles besser wird. Ja? Oder es kommen plötzlich Betriebe und sagen, hurra, nach Österreich gehe ich mir einmal kurz ansiedeln. Das interessiert mich alles.
Wenn du die Köst unter dem EU-Niveau hast, werden viele nach Österreich gehen.
Nein, die Frage ist, wem hilft es, wenn ich die Köst senke? Ich würde mit den Kleinen und Mittleren vor allem helfen. Also da ist einmal entscheidend, was kostet was oder was bringt was. Das ist einmal das.
Ja, vor allem, wo spare ich die 12 Milliarden?
Du wirst ja jetzt unterscheiden von dem, was die drei Parteien am Schluss nicht am Tisch gelegt haben, nämlich genau diese Frage zu beantworten. Genau das wirst du machen müssen. Also Klimabonus streichen möglicherweise, Bildungskarenz streichen möglicherweise, den Sky-Sheet einfach beenden, aus, Ende.
Ja, gut, das stört ja alles
nicht. Moment, das sind 6 Milliarden.
Verträge gelten dann bei natürlich der schon.
Die Mindestsicherung ist ein halbes Symbolthema, weil das trifft ja nicht nur die Ausländer, die haben müssen, dass sie getroffen werden, sondern das ist ein Teil.
Und da will ich auch
konkrete Zahlen sehen. Was bringt es, wenn ich dort sozusagen Änderungen im Endeffekt vornehme?
Den Bundesbudget wenig, aber den der Stadt Wien einmal eine Rettung.
Nein, mein Lieblingsthema ist ja der Förderdschungel. Ja. Weil ich da noch mitgemacht habe, da war ich ein Klubobmann und da war dann der Bröll und da war der Werner Feimann und die haben dann eine revolutionäre Tat gemacht. Die haben gesagt, schauen wir uns einmal an, wie die Förderungen laufen im Land.
Alles sind nur völlig gescheitert.
Ja, Widerstand. Es war Widerstand,
aber
es war eine kluge Idee. Es war eine kluge Idee. So, und jetzt fordere ich, dass die das wieder machen. Weißt, ich bin jetzt ein bisschen im Oppositionsmodus.
Gut, nein, sehr
das
gut,
fordere ich, dass die das jetzt machen.
Sollen die als
und
Opposition
sagen, was ist da der Dschungel, was kehrt weg und nicht herumreden, sondern
Peter, erklär uns. Darf ich noch was sagen? Ganz kurz eine Zahl. 1,2 Milliarden Euro Mindestsicherung nur in Wien. Nur in Wien.
Ja,
nur
aber nicht Wien. Alles.
Davon 80% aus. 80%.
Okay, schreibt sie, ist er
zahlt. Das wird gestrichen. Das sind 1 Milliarde, die du plötzlich zur Verfügung hast.
Die aber die Stadt Wien haben, und nicht die Bundesregierung.
Es bist, gibt einen Finanzausgleich.
Du bist unkonkret.
Das zirkst der Stadt Wien.
Peter, du bist unkonkret. Manche haben eine Mindestsicherung und einen Job dabei.
Und jetzt frage ich mich
noch,
ich möchte noch eine
Denksportaufgabe
der neuen Regierung, die überhaupt nicht berücksichtigt worden ist. Weißt du, was Österreich jährlich an Zinsen für seine Schulden zahlt, Zinsendienst?
Ja, natürlich.
24 Milliarden Euro.
Ja. 24 Milliarden
Euro. Danke, du musst aber zuerst die Schulden wegbringen.
Halt's hoch zu. Weißt du, warum wir 24 Milliarden zahlen? Weil wir bei den Privatbanken diese Kredite ja aufgenommen haben. Und die Privatbanken, die sich das Gerstl machen durch den Zinsendienst, haben aber ihre refinanzierten Kredite bei der Zentralbank, bei der Europäischen, weißt du, für welche Zinsen aufgenommen haben? Für null. Die zahlen null. Das, ich verstehe das System nicht. Ja, ich verstehe, pass auf.
Dann bist du für einen Babler jetzt.
Nein, aber ich verstehe das System nicht, warum die Banken für ihre Kredite, die sie nehmen, null Zinsen zahlen, aber die Staaten und damit die Bürger Milliarden an diese Banken, die diesen,
das ist aber ja nicht Peter, so, dann hätte ich zu Wort gemeldet und hätte gesagt, Babler, du hast recht,
muss ja
die Banken müssen was zahlen. Das hat er ja gefordert.
Oder, nein, es gibt da eine andere
Lösung. Übergewinn.
Es gibt da was anderes. Es gibt da noch was anderes. Warum nehmen, dürfen die Länder nicht bei der Zentralbank ihre Schuldenkredite aufnehmen und damit keine Zinsen
das
zahlen?
Kann man ändern.
Das ist spannend. Die Frage.
Ja.
24 Milliarden also, liegen am Tisch.
Aber meine, deswegen
Peter, sag uns bitte noch die Knackpunkte. Ja, zunächst einmal machtpolitisch. Mhm. Die ÖVP will das Finanzministerium, die ÖVP will ein Justizministerium wieder. Das braucht sie ja lebensnotwendig, wie wir wissen, weil sonst geht die halbe Partei in den Häfen, der Herr Stocker vielleicht noch mit. Ja? So. Und drittens, die ÖVP will vor allem das Innenministerium, weil deshalb haben sie ja damals die Regierung aufgeknallt, nach dem Ibiza-Video, die Frau Mikl-Leitner. Und dann will sie natürlich auch noch das Wirtschaftsministerium. Und jetzt habe ich gehört, der Kickl will das auch alles. Der will auch das Finanzministerium, das Wolfgang. Innenministerium sowieso und das Justizministerium eigentlich auch für die Frau Fürst.
Aber hängt das nicht so hoch? Weißt du warum? Das wird immer. Das ist natürlich das Spannendste, weil es auch das Greifbarste
für natürlich, Journalisten. Du bist der Profi.
Aber ich war selbst schon bei einer Regierungsverhandlung dabei, damals im Jahr 2000. Das ging so, dass wir übrigens in 3 Wochen uns damals über die Inhalte geeinigt haben. Ja. Und als das war, haben wir uns alle bei einem privaten Termin das Verhandlungsteam getroffen. Und Wolfgang Schüssel und Jörg Haider sind an Stock, es war beim Andreas Kohl, er hat die Geschichte schon selber erzählt, deswegen darf ich sie mir ausleihen.
Ja, bitte,
sind dann an Stock hergegangen und haben sie unter 4 Augen die Ministerien ausgemacht. Ich glaube, es hat dauert 1 Stunde, das Gespräch. Und die Ministerien waren ausgemacht. Ich glaube, man muss politische Realitäten anerkennen. Und ich glaube, dass die Ministeriensaufteilung nicht der große Hammer wird. Also ich glaube, dass man sich da sehr rasch...
Jeder kriegt 7 und die ÖVP kriegt
vor allem gibt's das Finanzminister. Nein, ich glaube, dass es weniger geben muss. Also das, was diese Dreierkoalition wollen hätte, nämlich diesen Raubzug durch die öffentliche Kasse, eine Regierung vergrößern, das hält die FPÖ nicht aus. Es muss eine kleinere Regierung werden. Und ich hoffe, dass sie das auch schafft. Bei den 3 Sicherheitsressorts gibt es eine eiserne Regel, die lautet, es darf nicht sein, dass alle 3 Sicherheitsressorts bei einer Partei sind. So, jedes Mal, wenn die Freiheitliche Partei in der Regierung war, haben sie im Wesentlichen das Verteidigungsressort gehabt, das war einfach so, und die ÖVP das Justizressort und das Innenressort hat gewechselt. Ich gehe jetzt aber davon aus, wenn die FPÖ als stärkste Partei hier führt, dass sie natürlich Anspruch auf das Innenressort in erster Linie
das glaubst.
Warum? Weil ja das Programm der FPÖ Festung Österreich, Asylstopp, Zuwanderungsstopp, dort
angesiedelt
ist. Und das muss ein Freiheitlicher umsetzen, anders wird das nicht gehen.
Das ist sehr spannend, weil du sagst, also das Finanzministerium wird wohl an die ÖVP gehen, das Justizministerium wohl auch, das Verteidigungsministerium und das Innenministerium sollten an die FPÖ gehen, nach deinem Gefühl.
Ich sage immer,
wenn ich mir
persönlich was wünschen würde, hätte ich mir wünschen, dass Justiz und Finanz auch unabhängiger nimmt. Und jetzt schränke ich das schon wieder selber ein. Österreich gibt es halt keine Unabhängigen. Da gehört jeder irgendwo zu einer Partei dazu. Aber es gibt ganz famose Wirtschafts- und Finanzexperten.
Ja, manche sagen, der Flughafenchef Ofner kennt das
wert. Der ein wirklich toller Mann ist. Also wenn der Finanzminister wird, da kann die FPÖ, glaube ich, nicht dagegen sein. Ist ein toller Mann, wird der ÖVP, glaube ich, zugerechnet. Ist ein toller Mann. Es gibt auch die FPÖ hat gute Finanzexperten. Aber vielleicht kann man die von außen hereinholen und Männer holen oder Frauen holen, die aus der Praxis kommen. Ich glaube, Österreich braucht jetzt jemanden, der so ein bisschen das, den Staat wie ein Unternehmen auch führt. Ich glaube, dass das notwendig ist. Und bei der Justiz wäre es vielleicht auch gescheit, jemanden zu finden, der halt nicht ein prononzierter Parteipolitiker ist, egal wo der ist.
Und jetzt sag uns am Schluss noch, einer der Knackpunkte wird ja sein, die Sanktionen und unsere Rolle in der EU. Ja? Mhm. Glaubst du, wird der Kickl und die FPÖ die Härte, man könnte auch sagen die Brutalität haben, darauf zu bestehen, dass diese Sanktionen beendet werden, sie vielleicht mit dem Orbán gemeinsam in die Luft sprengen und dann sozusagen hier deutlich mehr Geld ja auch einsparen, denn das fließt ja derzeit auch letztendlich aus unserem Budget raus.
Also wünschen würde ich mir, dass Donald Trump durchzieht und der Krieg vorbei ist, dann braucht es ja keine Sanktionen mehr, dann löst er das Problem von alleine. Was ich schon für wichtig empfinde, weil das viele Menschen in dem Land, ich glaube eine Zweidrittelmehrheit oder sogar noch mehr, für ungerecht empfinden, wenn weiter österreichische Steuerzahler über die EU Richtung der Ukraine fließen. Ich glaube, das muss beendet werden. Und das wird ein harter Knackpunkt. Ich glaube, das sind Knackpunkte, nicht unlösbar, lösbar, aber sie sind mit Sicherheit höherwertig, weil hier beide Parteien einen unterschiedlichen Zugang haben. Die Freiheitliche Partei hat in Zukunft, bevor wir dort Geld schicken, in dieses Korruptionistenland der Ukraine, brauchen wir es lieber für uns selber. Das könnte vielleicht ein Argument sein. Österreich braucht derzeit jeden Cent für die Staatssanierung. Also da weiter Geld zu verplempern, wird da nicht möglich sein. Und was die Sanktionen anbelangt, wer weiß, vielleicht lösen sich die bis Februar.
Kann ja ist passieren. Orbán für die FPÖ ein Vorbild in der EU-Politik?
Nicht in allen Punkten.
Aber in der EU-Politik?
In der EU-Politik sicher, weil er quasi nahezu kompromisslos für die Bürgerinnen und Bürger, für die Ungarinnen und Ungarn dort eintritt. Deswegen ist er auch so beliebt. Und Herbert Kickl hat das seit Zeit seines Lebens auch getan. Die Empathie. Wir sind dort nicht sozusagen der Bückfürst, der sich dort einmarschiert und sagt, von der Leyen, alles, was du sagst, wird abgenickt. Sondern man muss auch dagegen halten, wenn es Unsinnigkeiten gibt. Und es gibt viele Unsinnigkeiten. Und Josef, das wird der Herbert Kickl wird ein echter Makler der Österreicher
in Österreich. In aller Kürze, der Orbán hat zu verantworten eine fundamentale Wirtschaftskrise in Ungarn. Das muss einmal in den Griff kriegen, das müssen wir versuchen zu lösen. Das ist aber nicht mein Kaffee. Das Zweite ist, was die Sanktionen betrifft, da war immer meine Meinung, es gibt Sanktionen, die bringen gar nichts, daher soll man es beenden. Es gibt Sanktionen, die schaden unserer Wirtschaft und schaden auch nicht Russland, die kann man auch beenden. Und dann gibt es vielleicht die eine oder andere Sanktion, die Russland spürt. Na okay. Genauso wünschen wir aber auch, dass endlich einmal vor Gericht gestellt werden diejenigen, die Nord Stream in die Luft gejagt haben, wo deutsche Medien geschrieben haben und amerikanische Medien, dass dahinter die Ukraine gestanden ist, bis zum Selenskyj hinauf. Also das finde ich, wenn schon, dann gilt das Gesetz und Recht für alle. Obwohl ich nach wie vor verurteile diesen Irrsinn, den der Putin da zu verantworten hat, diesen Angriffskrieg, brauchen wir gar nicht weiterreden. Und zur Regierung, auch in aller Kürze, der Finanzminister hat einen Einfluss, wenn er die Kompetenzen hat. Du kannst natürlich auch sagen, weißt du was, wir nehmen dort den Patelt, ja, der kann dann weiter kommentieren, die Lage, aber die Kompetenzen kriegt er nicht oder nur wenig oder ein viel dünner und viel weniger. Punkt 1. Punkt 2. Justiz muss ein Unabhängiger sein. Also das alles, was da jetzt läuft, in Bezug auf Kurz, auf ÖVP und andere, da muss ein Unabhängiger sein, das kann
könnte
nicht anders sein.
Könnte
der
Edstadler sein?
Der Unabhängigste. Ja. Also das muss jemand Unabhängiger sein. Ja. Und,
wird aber nicht werden, jemand Unabhängiger.
Gespannt bin ich, wie die ÖVP agieren wird, wenn sie dann aufs Innenministerium verzichten muss und wieder ins Verteidigungsministerium geht. Das ist eine sehr spannende Sache. Aber zuerst müssen wir überhaupt so weit kommen.
Wird sie verzichten aufs Innenministerium, die ÖVP?
Also die ÖVP kennt das Wort verzichten aber überhaupt nicht. Die haben ein ÖVP-Sprach- und Wörterbuch, da kommt unter V verzichten nicht vor. Ja. Ja. Aber was sie kennen ist...
Sondern unter E erhalten.
Posten besetzen. Sie werden sich all die Strukturen in Österreich möglicherweise mit dem Plan ausschauen und sagen, wo können wir noch Leute einsetzen, verschlanken, wo können wir die Arbeitnehmer noch weiter einschränken und noch weiter. Sie werden sich wahrscheinlich, ich fürchte, auch die Kammern zu Gemüte und so weiter. Das ist alles das, was da möglicherweise im Plan ist. Und da muss man das aber rechtzeitig auf den Tisch legen. Weil meine Sorge ist die, dass dann gut will, freundlich, die werden nicht gleich so mit der Schüssel, mit dem Traktor in der Gegend umfahren damals, ja, aber sie werden natürlich einiges überlegen. Und sie sind, aber das muss man sagen, die Hauptverantwortlichen dieses Budgetdesasters. Und das, was die FPÖ jetzt macht, ist, dass er sich zur Verfügung stellt bei der Sanierung von Dingen, ja, Und das werden sie nicht schaffen, ohne dass sie da auf der einen Seite sich was überlegen. Das werden sie nicht schaffen, das wird nicht gehen. Ja. Es kann genauso ungerecht sein bei der Ausgabenseite. Daher muss ich nicht das zuspitzen auf das, nur nichts bei der Einnahmenseite. Es kommt eben darauf an, was, wer, wie. Ja. Und da muss man genau überlegen, wen trifft es, wer zahlt. Ja. Und am Tisch legen und durchrechnen. Und in der Medienöffentlichkeit. Der hat ja gesagt, der Kickl, das hat mir sogar sehr gut gefallen, wie er gesagt hat, bei uns wird es nach jedem Schritt eine öffentliche Darstellung geben, da wird man nachrechnen können, das wird man kritisieren können.
Neues Regieren.
Ja, aber das ist ja das Nächste.
Neues Regieren.
Moment, der wird aber sagen, im ÖVP-Wörterbuch steht auch das Wort transparent nicht drin. Da musst du unter T hineinschauen, da steht nicht das Wort transparent.
Aber du verwechselst was.
Aber du machst ja gerade eine Umbeziehung mit denen.
Aber wenn du vergleichst jetzt mit den früheren Regierungen, verwechselst du was. Es gab noch keine Regierung, die unter der Führung der Freiheitlichen Partei war. Das musst du aufpassen.
Das ist ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied. Ja, das ist also du sagst, es kommt ein ganz neuer Regierung. Auf uns.
Ich glaube, dass wir völlig neues Regieren erleben werden. Ich glaube, dass man versuchen wird müssen, die anderen Parteien einzubinden, obwohl es verbrannte Erde gibt. Ich glaube, dass es zum Beispiel durchaus möglich sein wird, Konsensthemen aus diesen Ampelverhandlungen, die es zwischen NEOS und ÖVP gab, da sind durchaus ein paar vernünftige Themen drinnen. Warum soll das nicht die Freiheitliche Partei und die ÖVP übernehmen und dann die NEOS einladen, mitzuschauen?
Im Parlament.
Ja, ist ja überhaupt kein Problem. Absolut. Neues Regieren heißt ja nicht, die Opposition mundtot und lächerlich zu machen, sondern sie einzubinden. Wir werden da sitzen in einem halben Jahr und die werden sich alle wundern, wie sehr Kickl auch verbinden und einbinden.
Also er übt schon den
Volkskanzler.
Vom Volk
Einigungskanzler.
Ja, Einigungskanzler.
Gut. Okay, so. Wir haben immer am Mittwoch noch ein kleines Da Capo. Das ist heute aufgelegt, ein aufgelegter Elfer für Peter Westenthaler. Denn ich möchte von ihm jetzt schon wissen, was passiert jetzt in der Medienpolitik in diesem Land? Er hat ja hier vollmundig viele Dinge angekündigt in unseren letzten Runden. Jetzt ist er dran, jetzt muss er das gemeinsam mit dem Herrn Hafenecker und dem Herrn Kickl und keine Ahnung, wer da auf der ÖVP-Seite da ist, wahrscheinlich jeder Stocker persönlich, auch umsetzen. Und da möchte ich ganz gern wissen, was wird jetzt umgesetzt. Wir kommen gleich wieder und dann werden Sie erfahren, ob Sie 2026 noch eine Haushaltsabgabe für den ORF zahlen müssen oder nicht. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
Dienstagabend, wir sind schon längst in der zweiten Stunde angelangt von Westenthaler gegen Chapp. Mir macht es unglaubliche Freude, mit euch wieder diskutieren zu können. Ihnen hoffentlich auch. Ja, ja. Ihnen hoffentlich auch. Dir heute ein bisschen weniger, muss man ehrlich sagen. Ja, aber trotzdem, du machst es heldenhaft. Heldenhaft. Ja. Und der hat natürlich heute sowieso seinen Home Run, ein 100-Yard-Home Run, würde man im American Football sagen. So, also. Lieber Peter Westenthaler, jetzt musst du anfangen und uns erklären. Du hast ja da immer dein Zuckergoscherl relativ voll gehabt, was also die Medienpolitik anbelangt. Ja. Und du hast immer gesagt, sollte die FPÖ je an die Regierung kommen, am ersten Tag dieser Regierung ist Schluss mit der ORF-Haushaltsabgabe. Mhm. Hast du gesagt, die wird dann Strich, das Ganze kommt ins Budget, der ORF wird dort statt 700 nur noch 500 Millionen kriegen, muss 200 einsparen, soll, wie jetzt ja sogar plötzlich die ÖVP fordert, die dürften sich das bei dir angehört haben, ORF 1 und ORF 3 zusammenlegen, einen Kanal einsparen, nicht mehr das Land so dominieren wie bisher, die Medienförderung soll für alle da sein. Fangen wir mal mit der Haushaltsabgabe und der von dir sicher ein bisschen, klein wenig, mitgestalteten Medienpolitik dieser neuen Regierung an. Also, wird die Haushaltsabgabe fallen?
Ich schicke voraus, ich sitze da nicht als FPÖ-Funktionär oder gar ich sitze als Stiftungsrat und als Peter Westenthaler da und als solcher, durchaus auch als Stiftungsrat, gebe ich dem Herrn Generaldirektor und der Finanzdirektorin den guten Rat. Sie sollen jetzt einmal die Einhebung der Haushaltsabgabe 25 sofort stoppen. Also keine Erlagscheine mehr schicken, keine Abbuchungen.
Sind ja schon geschickt.
Nein, das dauert ja lang. Das geht ja über Wochen. Das beginnt jetzt gerade über
die nächste. Die sollen jetzt sofort aufhören?
Ja, die sollen. Weißt du warum? Weil es könnte durchaus passieren, ich weiß ja nicht, was in der Regierung beschlossen wird. Theoretisch könnte es passieren, dass die das wieder zurückzahlen müssen, was sie bis jetzt ausgezahlt haben, wenn das zum Beispiel relativ rasch...
Du willst die Haushaltsabgabe bereits für 2025?
Ja, eigentlich könnte man könnte...
Fürs laufende
Jahr. Meine persönliche Meinung, schau,
das wäre Sensation.
Ist meine persönliche Meinung, auch aus dem Wissen, wie Parlamentarismus funktioniert, die Haushaltsabgabe, dazu brauche ich kein Regierungsübereinkommen und keine Einigung. Dazu brauche ich im Parlament einen mehrheitlich abgestimmten Initiativantrag. Es könnte in der nächsten Sitzung des Parlaments ein Initiativantrag ÖVP, FPÖ kommen, mit Mehrheit beschlossen, dass sofort die Haushaltsabgabe abgeschafft ist. Du brauchst nur den Paragrafen aus NOEF.
Na gut, aber jetzt wird die ÖVP ja ohne Regierungsübereinkommen
nicht. Ich sage nur, was möglich ist. Ja? Ja? Vielleicht gibt es ja da Verhandlungen, Gespräche, weiß ich nicht. Ich sage, es wäre möglich, damit ist es sofort weg. Und du sagst dem ORF, ihr werdet aus dem künftigen Budget, es kommt eher Doppelbudget, es wird ein Budgetposten werden, finanziert. Und damit bitte hört auf, die Haushaltsabgabe einzuheben und den Leuten am Geist zu gehen, wieder mit irgendwelchen Drohungen von Inkassobüros. So, lasst es einfach, weil vielleicht müsst ihr an das, was bis jetzt eingezahlt worden ist, wieder zurückzahlen. Ich würde es lassen, wenn ich Weißmann wäre, würde ich jetzt einmal sagen, hört auf, weil eins ist schon klar, diese Forderung, nach Ende der Haushaltsabgabe ist eine zentrale, und Herbert Kickl hat gesagt, das ist das Erste, was er macht, wenn er Bundeskanzler ist. Und das wird auch, die Haushaltsabgabe ist
daran bereits, ist ja die letzte Geschichte. Schwarz-blaue Regierung gescheitert.
Nein, als
das
nicht,
der Strache haben wollte. Naja, der Strache sagt ja mit, der Grund, warum das in die Luft geblasen wurde, war, weil die ÖVP das nicht
wollte. Aber im Regierungsübereinkommen, Strache kurz, stand es drinnen.
Als neben.
Dass das für ein Budget finanziert wird. Und ich kann sagen, das wird passieren. Ich glaube auch, dass die ÖVP nicht zufrieden ist, wie das läuft mit der Haushaltsabgabe, weil es ein kaputtes System ist und der ORF nicht die Aufgabe hat, Geldeintreibung zu machen.
Gut.
Das ist einfach
also du willst diese Haushaltsabgabe aus dem Budget zahlen?
Aus dem Budget.
Da haben wir ja wahnsinnig viel Geld derzeit zur Verfügung als Überschuss, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wir müssen nicht 12 Milliarden, kommen noch 500 dazu.
Wolfgang, ich darf schon mal sagen, viele Länder machen das nicht anders. Österreich sollte ein bisschen über die Grenzen schauen. Ja. Jene Länder, die zum Beispiel jetzt in Gefahr sind, ein Defizitverfahren zu bekommen, die kümmert das nicht, machen trotzdem auch jetzt in der jetzigen Phase noch immer weitere Schulden, weil sie wissen, das wird einmal vorbei sein, die Schulden werden eh nicht ganz zurückbezahlt werden, aber es wird einen Wirtschaftsaufschwung geben, wo dieses Defizit sich wieder einpendeln wird. Und nicht besser, du brauchst ja ohnehin Entlastungen. Du brauchst dann auch Entlastungsmaßnahmen, um nicht dieses Pflänzlein Konjunktur und Aufschwung überhaupt gleich von vornherein kaputt zu machen. Und das sind mit Verlaub 500 Millionen, es klingt viel, es ist sehr viel Geld, aber im Vergleich zu dem, was da anfällt, nämlich Milliardenbeträgen, ist das machbar. Und ich glaube, es ist machbar und wir werden einmal sehen, das ist ja auch das Nächste, wie man gesagt, der ORF wird einen Offenbarungseid leisten müssen. Er wird erklären müssen, wie viel Geld er wirklich braucht, das wissen wir nicht. Er sagt, er braucht 1,1 Milliarden. Und ob das so ist, wage ich zu bezweifeln. Der ORF wird, und da wird entweder diese und wenn nicht dann die nächste Führung ein Konzept am Tisch legen müssen, dass eben die Multimillionäre dort nimmer mehr so viel Gagen kassieren. Runter mit diesen Gagen. 35.000 Euro im Monat. Ich meine, das ist ja alles unfassbar.
Also du willst dort mindestens 200 Millionen einsparen, weil aus dem Budget nicht mehr als 500 Millionen kommen.
Ich denke, es können auch 400 sein, es können auch 600 sein. Wenn ich vorher nicht weiß, was der ORF wirklich braucht und was seine Einsparmaßnahmen sind, du hast ein paar genannt, wer braucht ORF 3 nicht besser? Das kannst du wirklich vereinen mit der ÖVP recht. Das ist eine Forderung der ÖVP, finde ich okay, dass man das zusammenführt und aus diesen Endlos-Seriensender ORF 1, der ja irgendwelche alten Serien, endlich einen Informationssender macht. Und ORF 3 brauchst du dann nicht mehr. Das ist ja nur eine Maßnahme, da gibt es ja noch viele.
FM 4 soll weg?
Muss man sich anschauen, weiß ich nicht. Ich habe nichts gegen FM 4, die ÖVP wollte das immer. Das ist Frage der Verhandlungen. Was Fakt ist, der ORF hat Einsparungspotenzial in seiner aufgeblähten Infrastruktur, aber auch in jenen Spitzengehältern, 66 waren es, die einfach da kassieren. Das gehört runtergefahren, aber was nicht gehört ist, dass die kleinen Mitarbeiter zur Kasse
gehen. Wie sieht es der Josef, der an dieser Aufblähung des ORF ja kräftig mitgewirkt hat als Medienpolitiker der SPÖ?
Ich war nur der Meinung, man soll den ORF nicht kaputt machen. Ich war immer der Meinung, man soll schauen, dass die Journalisten da drinnen, selbst ob wir darunter gibt sogar wir darunter gelitten haben, dort möglichst objektiv und informationsorientiert und frei Bericht erstatten und arbeiten können, so wie das der Armin Wolf und der Herr Thür macht. Die kann man mögen oder nicht mögen, die zwar, aber die machen das meiner Meinung nach als ein Beispiel.
Die geteilte Meinungen, ne? Die fürchten ja, dass jetzt Orbán zuständig kommt und Slowakei zuständig kommt.
Das finde ich alles übertrieben, aber man muss Folgendes berücksichtigen. Und das glaube ich, wenn die ÖVP einen pragmatischen Zugang hätte, und ich bin kein Anhänger der Haushaltsabgabe gewesen, niemals. Ich habe das immer kritisiert, ich hätte lieber andere Finanzierungsmöglichkeiten gesucht, habe ich sogar einmal mit der
Streaming-Abgabe.
Streaming-Abgabe, ganz genau. So, aber jetzt das Budget mit 500 Millionen belasten, ist ein Schildbürgerstreich. Also da finde ich, die sollen das
also aufschieben. Also sollen
es lieber die Österreicher einen Wechsel werden? Schau, ich sage das, ich mache keinen Populismus-Wettstreit jetzt, sondern ich sage da, du musst, wenn das dem Budget überantwortest, dann brennen es die Österreicher über das Budget. Brennen dann sie es. Die Frage
aber,
ist,
aber nicht
die, nein, aber die Frage ist dort ist im Budget ist es auch jeder Österreicher.
Nein.
Und was noch dazu kommt?
Das Blinde und Gehörlose.
Beim Budget musst du klopf, lieber Finanzminister, die kannst du nicht in der Höhe vielleicht ein bisschen um 10 Millionen mehr geben oder irgendwie so. Das möchte ich gern vermeiden, da bin ich kein Anhänger dieser Budgetlösung, aber pragmatisch musst du jetzt...
Du sagst, sie ist ein Schildbürgersteig, ja, das ist ja Frechheit, den Peter
Nein,
der
weiß ja, wie es meint. Haushaltsabgabe kannst du später zur Disposition stellen, aber jetzt musst du mal schauen, dass das Budget in Ordnung kommt,
Peter,
und nicht etwas erfinden,
also da
und das Budget 500 Millionen
sollte. Die Ohren die reiben in den nächsten Wochen.
Die Haushaltsabgabe muss fallen und sie wird fallen, sie wird rascher fallen.
Kann schon sein.
Sie wird fallen. Das garantierst du uns heute Abend.
Ja.
Sie
ich ist bin weg. Kein Anhänger
also, das heißt weiß, schon 2025 weiß, werden wir keine
Kickl,
Haushaltsabgabe.
Ich weiß, dass Herbert Kickl seine Wahlversprechen auch einhält und das war eines der zentralsten. Gut. Und ich weiß, dass das auch notwendig ist, dass man die Menschen, die Eckergeld haben, die jeden Tag entscheiden müssen, heizen, einkaufen oder Miete zahlen,
die kriegen
dass,
dann natürlich
dass die dann noch einen Lochschein kriegen über Josef Czap. Das ist schon ein Unterschied. Als ob irgendein Budget das finanziert.
Dafür,
das
sind ja doch an die 500 Euro
pro Haus. Ich erlebe jeden Tag Schicksale von Menschen, die sich das Leben nicht leisten können und die werden mit dieser kriminellen, sage ich jetzt, Haushaltsabgabe auch noch bedient. Das ist ein Räuberszug, so, den es ja nicht mehr gibt.
Peter, okay, also das haben wir gehört und wir freuen uns. Die Haushaltsabgabe ist weg.
Das Zweite, was am Tisch liegt, ist das VfGH-Urteil, das
wollte ich gerade sagen. Muss. Du hast uns ja mehrfach hier in dieser Sendung gesagt, also es wird bis Sommer ein neues ORF-Gesetz geben, aber auch, hast du hier auch gesagt, es wird dann auch eine neue ORF-Führung geben.
Bis Sommer.
Die Herren, die dort der Herr, der dort derzeit sitzt, soll sie ein Ausgedinge suchen. Schau. Es kommt ein neuer ORF-Chef, ja, Weismann ist weg.
Um es an den Punkt zu bringen, das VfGH-Urteil gibt eine Frist bis Ende März. Also bis 1. April muss, ist ein witziges Datum, muss die sogenannte Gremienreform des Stiftungsrates über die Bühne. Mhm. Und das heißt, bis dahin, wird eh genug, je nachdem, wie lange du jetzt verhandelst, bis Ende März brauchst du ein neues ORF-Gesetz. Das heißt, in diesem ORF-Gesetz wird drinnen stehen, dass der Stiftungsrat nach den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes neu besetzt wird. Und jetzt ist es die Aufgabe und die Kreativität der Verhandler, wie setze ich diesen neuen Stiftungsrat so zusammen, dass der Verfassungsgerichtshof zufrieden damit ist. Und wenn das dann passiert ist, bedeutet das ja zugleich, dass wir einen neuen Stiftungsrat haben und daher auch die neue Führung des ORF, die Führung des ORF neu ausgeschrieben werden muss, weil sonst würde sie ja auf dem nicht rechtsgemäßen Zustand weiterarbeiten. Das geht nicht. Das ist übrigens 2001 haben wir das schon mal gemacht, Andreas Kohl und ich haben es genauso gemacht. Das heißt, es gibt ein neues ORF-Gesetz, da steht drinnen, der Stiftungsrat setzt sich künftig aus diesen Personen zusammen, so wie es der VfGH will. Und weil das so ist, das kannst du alles in ein ORF-Gesetz hineinschreiben, hat der Stiftungsrat dann gleich danach in einer Frist von 4 Wochen, die Geschäftsführung neu auszuschreiben. Das ist dann im April.
Und da soll es dann eine tatsächlich neue Geschäftsführung
soll
geben,
es ein,
weil du einen Neustart des ORF
genau, da soll es dann eine neue Geschäftsführung, das wird ausgeschrieben und dann gibt es im Juni spätestens eine Wahl und der Stiftungsrat wird dann eine neue Geschäftsführung, die im Übrigen, füge ich auch hinzu, wenn es nach mir ginge, auch kleiner werden muss. Da braucht doch kein Mensch fünf, also einen Generaldirektor und noch 4 Direktoren, das ist doch alles ein Unsinn. Das kannst du doch alles zusammenfassen. Auch hier muss eingespart werden. Der ORF muss endlich begreifen, dass wir in Zeiten leben, wo gespart werden muss. Und wo es eben das Milliardenbudget nicht mehr gibt. Gehälter runter, weniger Spitzenpositionen, Der ORF hat 3 Chefredakteure. Das musst du alles einmal vorstellen. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Nein, allein in der Info.
Der Teletext
allein in der,
und
allein in der Info. Absurd. Die machen halt das Gleiche, kassieren eine Menge Geld. Lean-Management. Direktor, Chefredakteur, fertig. So wie es einmal war und so wie es auch richtig war, wie der ORF eben nicht 1 Milliarde noch gehabt hat, sondern nur die Hälfte des Geldes. Einsparen, neue Führung, neues Gesetz und vor allem, ganz, ganz wichtig, würde ich auch machen, es gibt ja das Instrument für einen objektiveren ORF, ist schon da. Und nicht von mir, nicht von der FPÖ, sondern vom Generaldirektor. Das ist der berühmte Ethikkodex, den er entwickelt hat. Der amtierende Generaldirektor hat einen Ethikkodex entwickelt, der in Kraft ist, der übrigens eine Dienstanweisung ist, wo ganz genau drinnen steht, was mit Journalisten passiert, die sich nicht an das ORF-Gesetz, Objektivität, Ausgewogenheit, Parteiunabhängigkeit halten. Und ich bin der Meinung, jetzt kommt sie zum Punkt, dieser Ethikkodex soll ins ORF-Gesetz kommen. Das soll Gesetz werden. Und dann haben wir alle
was. Ja, was ich nicht will, das haben wir damals gemeinsam beseitigt, dass im ORF dann plötzlich Metternich-Strukturen wieder plötzlich auftauchen.
Das siehst du jetzt kommen.
Ja, das kannst du.
Metternich-Strukturen.
Ja, klar. Da müssen dann sämtliche Informationsbereiche gehen durch einen Flaschenhals der Zensur. Und dann wird man sehen, was dann von dem überhaupt noch
bei der Großen Koalition
das war. War damals, stimmt, wie man die Frau Lindner nicht mehr gewählt wurde und dann auch wieder arbeitskommen ist. Ja? So, okay.
Das war die Ära Mück, die du jetzt hier...
Mück, ja genau, so, das ist das eine. Ja? Und das andere ist, nur damit da kein Missverständnis ist, ich bin von der Haushaltsabgabe, ich war immer dagegen. Ja? Ich bin nur der Meinung... Ja,
Sie über die Haushaltsabgabe...
Nicht gleich, sondern später.
Soll es eine neue ORF
geben? Ich will keine Abhängigkeit vom Finanzminister, vom Budget, von der jeweiligen Regierung. Das ist aber wichtig, weil das ist der Punkt, wo sie dann die Objektivität und Unabhängigkeit das ORF definiert. Und das, was
soll es eine neue ORF-Führung geben, so wie er das vorgestellt
hat? Das haben wir 2001 gehabt, da ist ein neues Gesetz gekommen, da gibt es einen neuen Stiftungsrat und die wollen dann halt eine
findest neue ORF-Führung.
Finde ich gut oder schlecht, das ist die Logik, wenn du das machst. Ja. Und ehrlich gesagt, auch das wird zu bewerten sein, wer kommt, mit welchem Programm und wird ein Garant sein für Objektivität und Unabhängigkeit und lässt er die Journalistinnen und Journalisten dort arbeiten. So, das ist für mich das Entscheidende. Ob der dann Goldmann, Weißmann, Rotmann heißt, ist nicht mein Thema. Ja. Sondern mein Thema ist, das muss so sein.
Jetzt wolltest, wir kommen zum Schluss, letzte Runde. Du hast hier ja mehrfach gesagt, wenn die FPÖ regiert, dann wird sich der Medienstandort Österreich überhaupt verändern. Weil das wird dann von einem reinen Monopolstandort, wo nur der ORF existiert und die anderen nagen am Hungertuch, inklusive der Media Print, die mittlerweile auch schon 25 Millionen Minus macht, wie wir wissen, zu einem Medienstandort werden, wo es mehrere Gleichberechtigte geben will. Kannst du mir erklären, wie das gehen soll, wenn der eine 1,1 Milliarden hat, die Media Print gerade noch 400 und alle anderen krebsen bei 100 herum?
Also sowohl der Christian Hafenecker, also Herbert Kickl, also auch ich, auch noch zu meiner aktiven Zeit, haben uns immer zum Medienstandort Österreich bekannt, um das einmal vorauszuschicken. Weil da schon wieder gelesen wird, das wird jetzt furchtbar, Urbanisierung und die Medien werden zusperren, das passiert natürlich nicht. Sondern worum es geht ist, diese Monopolschlagseite, die wir in den vergangenen Jahrzehnten hatten, zu beenden, den ORF das Geld zur Finanzierung zu geben, das er wirklich braucht und nicht das, was er glaubt zu brauchen. Das ist ein großer Unterschied, nicht 1 Milliarde, sondern eben nur die Hälfte. Möglicherweise kommt
die Hälfte.
Naja, 500 Millionen, dass ihm dann bleibt. Kann ja auch sein, oder 6, wir wissen es noch nicht. Wenn der ORF tatsächlich es ernst meint...
Da ist aber das Werbegeld schon drin. Das heißt, da kommst du dann auf 300 Millionen Budgetzuschuss.
Wir werden uns auch Überlegungen anstellen müssen, wie das Geld der Werbeeinnahmen fairer aufgeteilt wird. Das ist ja auch ein Problem des Monopols. Dass du selber keine Chance mehr hast als Kleiner, als Privater. Nicht einmal, und das Dritte wird dann sein, die im Moment am Hungertuch nagenden und in Wahrheit am sterbenden Ast befindlichen Printmedien auch mit ins Boot.
Der Medienstandort Österreich ist ja hin und ist ja vom Duo Kurz Nehammer ruiniert worden, unter anderem, indem sich die Digitalabgabe, die sie eingeführt haben, 80% als Finanzminister selber einsacken.
Und das darf nicht sein. Wenn ich Digitalabgabe mache, dann muss das für den Medienstandort verwendet werden. Punkt 1. Punkt 2 ist, das ist meine Idee, werden wir schauen, vielleicht wird die umgesetzt, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Meine Idee ist, und zwar zeitnah, rasch nach Regierungsbildung, einen großen Medienkonvent in Österreich zu machen, wo alle Medien eingeladen werden, egal Print, Radio, Fernsehsender, Internet. dass die in einem großen Konvent, der kann ein paar Tage dauern, der findet dann auch statt unter der Ägide meinetwegen der neuen Regierung. Und dort sollen sich die Medien selbst ihre Gesetzgebung
entwickeln. Ja, das hat aber noch nie funktioniert in dem Land.
Ich sage da, es kann funktionieren, weil wir auch so eine Situation noch gar nicht hatten. Die sind alle im Moment vorm Zusperren. Das ist die Wahrheit. Jetzt kann man sagen, ich lasse alles so, wie es ist, so wie das die vergangene Regierung gemacht hat. Okay, dann sind wir halt Medienwüste. Aber eins kann ich garantieren, da braucht es ja niemand fürchten. Die Freiheitliche Partei war nie für eine Medienwüste, sondern immer für Vielfalt und immer für einen Medienstandort Österreich. Und das wird sie auch nicht verlassen.
Aber darf ich da schnell was dazu sagen? Ich bin auch für einen Medienstandort Österreich. Und wenn das so ist, wie du sagst, plus dass du die Opposition im allem einbeziehen willst, würde ich gerade bei diesem Thema die Opposition einbeziehen. Ja, weil, ich sage dir was, und natürlich von mir ist auch so ein Konvent, ja, wenn, egal welche Regeln dann auch immer, aber sie müssen es äußern. Aber es muss ein gemeinsamer nationaler österreichischer Wille erkennbar sein, dass wir nicht abhängig sind von den Amerikanern, Tech-Milliardären, nicht abhängig sind von den deutschen Medien, nicht abhängig von denen, die uns das... Das ist notwendig.
Das ist sehr lieb. Und jetzt weil der Herr Musk ist mittlerweile im Overdrive und die alte Regierung wollte ja Recht auf analoges Leben.
Der Musk ist meiner Meinung nach Verhaltensauffällig.
Das gibt es bei euch nicht, das Recht. Das absurd. Aber das Bargeld schon, aber nicht das Recht auf analoges Leben. Nicht,
wenn
nein, das
aber sicher nicht. Warum wärst du dich gerade da? Das ist ja ein privates Unternehmen und das hat auch einen inhaltlich staatlichen, öffentlichen Wert. Ja. Und wenn man das absichern will, gehört das genauso bei den Privaten, die nötige Unterstützung wissen, ja, auch wie beim ORF. Aber alle müssen einen Willen haben. Und noch einmal, ich will nicht von Kalifornien beherrscht werden, ja, aber schon gar nicht von den deutschen Medien. Und daher kehrt da ein gemeinsamer Wille. Da soll sich niemand vor irgendjemandem fürchten, sondern es geht um Österreich.
Euer
das
Wille
ist wichtig.
Sagt schon der Herr.
Das ist übrigens kein schlechter Satz.
Genau, da sind wir beim Plakat, das Ding. So, meine Herren, es war großartig mit euch. Ich hoffe, die Zuschauer haben das wieder genauso gesehen. Und es lässt großartige Perspektiven für dieses Jahr zu. Weil wenn das jetzt schon so spannend wird, das geht jetzt ja jede Woche so weiter, meine Damen und Herren. Jetzt können wir mal ungefähr zwischen 4 und 6 Wochen lang können wir diese Regierungsverhandlungen begleiten. Herrlich, ja. Dann werden wir sehen, ob es so wie Josef Chapp hofft oder befürchtet oder vermutet, zu Neuwahlen kommt oder so, wie uns der Peter Westenthaler sagt, zu einem spannenden neuen Kanzler und zu einem neuen Regierungsdeal mit einer Aufbruchstimmung. Das lassen wir uns alles sagen und dann starten wir richtig rein und dann kommt die ORF-Reform und alles. Wir stehen vor einem unglaublich spannenden Jahr, Ciao, Westenthaler. Auf das freue ich mich und weil das so spannend wird, sehen wir uns morgen schon wieder und zwar morgen mit der neuen Umfrage. Und das wird wirklich spannend. Wo befindet sich jetzt die Stocker-ÖVP? Wo befindet sich die Babler-SPÖ? Wo befindet sich jetzt der Volkskanzler? Ja. Und dann haben wir auch noch ein paar spannende Fragen zum Kurz. Kann Kurz Kanzler werden oder nicht? Das sollten wir uns morgen wirklich anschauen. Morgen 21 Uhr Fellner live und gleich danach, so circa 21.45 Uhr, das sogenannte Wahlbarometer, das jetzt eher ein Regierungsbarometer sein wird. Ciao, Westenthaler. Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht.